Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Herzlich willkommen bei den Bewegtbild-Bastarden, dem lebendigen Mockbuster der Bewegtbild-Banausen. Das Rip-Off, was doch, sich doch irgendwie original anfühlt. Und Dave ist auch da.
Ja, Dave. Hi. Ich habe jetzt frischen Mokka getrunken und freue mich auf die Aufnahme mit dir, mein Lieber.
Oh ja, und wir haben ja heute auch wieder echt ein spannendes Thema ausgegraben. Und Mokka hätte ich jetzt auch gerne. Verdammt, warum? Jetzt hast du mir was ins Ohr gesetzt.
Ich weiß nicht, warum ich unbedingt heute einen Mokka trinken wollte, ja? Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin.
Da können wir mal mit einer spannenden Frage einsteigen. Bist du Kaffeetrinker?
Ja. Oh Gott, ich kam relativ frisch mit Nathalie zusammen und sie fragte mich, ich war relativ frisch zusammen und sie nicht fragte mich, ja, sie ist überhaupt keine Frau, die groß Fragen stellt, sondern sie stellte fest, du bist ein Teetrinker, weil ich ihr davon erzählte, dass ich auf Arbeit kaum angekommen, mir immer dann eine Kanne Tee gemacht habe, damit ich über den Tag hinweg auch viel trinke. Ja. Bin dann oft bei 2 Kannen Tee am Ende gelandet, also 2 bis 3 Liter Flüssigkeit über den Tag, Arbeitstag verteilt intus. Und ja, ich glaube, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ja, man soll trinken, wenn man Durst hat. Ja. Man muss da gar nicht auf ein irgendwie 2,5 Liter Minimum kommen als erwachsener Mensch, habe ich jetzt irgendwo mal vernommen. Ja, und so kam es zustande. Und irgendwie, als wir uns am Anfang vorzugsweise am Wochenende gesehen hatten, weil wir noch nicht zusammen gewohnt hatten, war dann oft so, ja, ich dann bei ihr vor allem, sie hat eine bessere Kaffeemaschine gehabt, dann einfach gechillten Kaffee getrunken. Und so hat sich das dann etabliert, dass wir irgendwann relativ schnell eine Siebträgermaschine uns angeschafft haben und uns gute Bohnen kaufen, auch durchaus immer mal wieder noch rumprobieren mit externer Kaffeemühle und so weiter. Und ja, das macht schon Spaß, wenn man auch wirklich anständigen Kaffee dann zu sich nimmt. Ich bin aber da auch eher dann der Genießertyp, ja. Also mir reicht's aus, wenn ich zu Hause bin und von zu Hause aus arbeite, dass ich mir dann eine Tasse mache, vielleicht auch maximal eine zweite. Und das reicht dann auch. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin Kaffee- und Teetrinker eigentlich. Also ich bin einer der wenigen Menschen, der jede Teesorte mag.
Mhm.
Aber Kaffee, ja. Ich bin, bei Kaffee habe ich so ein bisschen zwei Gesichter. Wenn ich auf der Arbeit bin ich eine richtige Sau. Also da trinke ich hier so Filterkaffee aus der 2-Liter Pumpkanne, ist mein absolutes Guilty Pleasure da. Aber zu Hause jetzt auch so mit Miri ist es dann schon Siebträger, guter Kaffee. Sie hat auch mal bei einem Kaffeevertrieb gearbeitet, deswegen brauche ich da auch nicht mit hier dem Markus-Kaffee von Aldi ankommen. Ja, ich weiß, der ist nicht schlecht. Ich glaube, es ist Edusho oder sowas. Aber ja, ne? Da ist eher Kaffeegenuss. Und wir sind auch beide so Kaffee- und Kuchenfanatiker, also so Oma- und Opa-mäßig. Da geht man dann halt auch mal gerade in Hamburg in die Rentner-Cafés und dann gibt es einen guten altdeutschen Kuchen oder einen Karottenkuchen oder sowas und dann einen schönen Kaffee dazu.
Sehr schön, wollte schon gerade sagen, kommen die deutschen Gene dann bei sowas zum Vorschein.
Ja, wir haben uns jetzt auch über eBay Kleinanzeigen so 2 Oma- und Opa-Sessel gekauft für einen Schnapperpreis. Haben wir in Hamburg bei Karl-Heinz und Barbara abgeholt und so sind die Sessel halt auch. Die beiden waren super lieb, aber diese Sessel, die kenne ich schon von meiner Oma, die hatte die auch. Und ja, jetzt wollen wir uns ein kleines Kaffee- und Lesezimmer einrichten.
Ah, okay.
Also, Kaffee hat hier nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Ich dachte ja so vor dem Fernseher und dann ist so dieser ausklappbare Tisch, wie man ihn aus diversen Ami-Haushalten kennt, fürs Abendessen vom Fernseher auch nicht weit entfernt.
Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht. Das Einzige, was in diesem Raum mit einziehen wird, ist der Super Nintendo und der N64.
Aha.
Sodass wir auf dem Röhrenfernseher, der passt dann ja gut in so einen Rentnerraum, ja, noch ein bisschen Retro-Gaming veranstalten. Und ansonsten wird das schon primär Kaffee und Lesen, was auch echt mal ein angenehmer Ausgleich ist.
Klingt gut.
Ja, und auch gerne mal ein Mokka.
Ja, und aus Mokka leitet sich ja eben bekanntlich ein Begriff ab, über den wir heute ein bisschen sprechen werden.
Ja, wir haben heute ein spezielles Thema, denn Ich glaube, das ist auch mal ein Thema, was wirklich Erklärung bedarf, weil bisher hat fast jeder, dem ich von Mockbustern erzählt habe, gefragt, was das ist.
Ja, ich kannte den Begriff ja, bevor wir dann auch mal auf Dingo Pictures zu sprechen kamen, ihn auch nicht. Ja, ich habe ihn ja auch erst von dir mitbekommen. Und als ich letztens dann auch mit Lee gesprochen habe über Dingo und so weiter, ihr kanntet den Begriff auch noch nicht, obwohl ja Lee bekanntermaßen sich ziemlich gut begrifflich in der Filmwelt auskennt. Ist vielleicht ja auch nicht so verkehrt. Also ich bin mal gespannt, zu welchem Fazit du am Ende dieser Episode kommst. Aber ja, für mich ist der nach wie vor ziemlich einseitig behaftet, dieser Begriff mit seiner, in Anführungszeichen, Vielfalt an Filmen, was dahinter steckt.
Ja, definitiv. Also ich meine, ihr habt die Dingo-Folge ja von uns gehört. Und das größte Mock-Up-Studio, was man eigentlich kennt, ist The Asylum. Da gehen wir heute mal ein bisschen näher ran. Aber generell haben ja Mockbuster oder Mock-Up-Blockbuster, wie sie ja eigentlich heißen, oder auch als Rip-Offs bekannt, haben ja eine riesig lange Historie. Du hast heute einen der ersten Vertreter des Genres mitgebracht. Da kommen wir ja nachher nochmal drauf. Aber es gab ja auch mehrere Wellen, gerade in Europa, was große klassische Rip-Offs angeht. Und da kann man natürlich Italien ziemlich weit nach vorne packen. Und auch die Türkei, da gibt es nämlich eine super geile Doku zu. Die heißt irgendwie Rip-Off Remake, gibt es bei YouTube. Dazu würde ich aber gerne, und du warst ja auch gleich von der Idee gar nicht mal so unbegeistert, für die Rip-Offs der Türkei und aus Italien würde ich gerne eine eigene Folge machen, denn das sind auch wirklich Sachen. Wenn ich jetzt mal an so Bruno Mattei-Filme denke, wie Exterminator und so, was irgendwie eine Mischung aus Predator und Terminator darstellt, so, da lohnt es sich schon mal eine eigene Folge drüber zu machen.
Ja. Und, hat ja, glaube ich, auch ein bisschen anderen Hintergrund als das, worüber wir heute auch erzählen oder zu den Filmen. Ja, ich erinnere mich eben noch an diese gemeinsame Rezension zu Turkish Star Wars mit Guess und Lee, den Banausen zusammen. Und Guess ja da auch meinte, das lag ja dann auch einfach daran, dass niemand in der Türkei sich die Lizenz leisten konnte oder wollte und es dann deshalb diese Rip-Offs gab, um einfach das heimische Publikum mit ähnlichem Stoff zu versorgen, der deutlich günstiger war. Ja, deutlich günstiger, irgendwie die Dinge nachzudrehen, als einfach die Filmrechte zu kaufen und im Kino zu bringen.
Ja, und das war in der Türkei auf jeden Fall so der Hauptgrund. Und in Italien war es ja sogar teilweise noch spannender, weil so in den 50ern bis 70ern sind ja auch, und auch noch teilweise echt deutlich früher, sind ja viele Hollywood-Studios rübergegangen und haben da was in Italien gedreht und haben dann Kostüme und Sets und so alles dagelassen, sodass die dann in Italien dort standen. Ich meine, die hatten ja erstmal alle schön arbeiten, haben sich gefreut und haben sich gedacht, ja, jetzt haben wir hier ein paar lustige Sets stehen, ein paar Klamotten für einen Sandalenfilm. Ja, wieso denn auch nicht? Dann drehen wir nochmal einen eigenen Herkules.
So nachvollziehbar hätte ich wahrscheinlich auch genauso gemacht.
Ja, definitiv, weil das spart ja schon mal ohne Ende Produktionskosten, wenn du dir bei zwei Departments ja fast nichts mehr brauchst und dann drehst du daraus halt was anderes. Du musst voll. Nur noch ein halbes Drehbuch schreiben und schon hast du einen Film fertig.
Das erinnert mich ja so krass auch an den Landbesitzer in Neuseeland, wo Peter Jackson große Teile, also vor allem ja die Szenen rund um Hobbingen gedreht hatte, auf dessen Land er dann nach Schluss der Dreharbeiten zu Hobbit gesagt hat, im Vorfeld schon gesagt, ihr könnt hier drehen, aber lasst bitte dann die Fassaden da. Und daraus ja einen ziemlich bekannten, Freizeitpark ist der nicht ganz so treffende Begriff, aber sowas in der Art, für teures Geld eintritt, ja, und die Leute da innerhalb von einer Stunde durchlatschen können und der unglaublich viel Geld damit einnimmt.
Ich glaube, da ist sogar mittlerweile ein Hotel drin, dass man da wohnen kann für eine Nacht. Also wahnsinnig clever, würde ich auch machen.
Ja, voll.
Wir haben Neuseeland auch noch so ein bisschen auf der Bucketlist. Wir sind beide Herr der Ringe-Fans, also du kannst ja dreimal raten, was wir machen werden.
Ja.
Da braucht man ja gar nicht lange überlegen.
Dann,
also hätte ich genauso gemacht.
Dann gut, dass du nicht oder kaum noch Alkohol trinkst. Ja, weil wenn man sich da wirklich volllaufen lassen möchte, besaufen möchte, dann ist man da eben auch an der falschen Stelle, weil da gibt es dann auch eine Kneipe, die man, also auch dem Film nachempfunden, wo man dann dieses einprozentige Bier also mit 1% Alkoholgehalt bekommt. Ja, das hat nämlich Peter Jackson damals einen Auftrag gegeben bei einer Brauerei, weil er wollte, dass die Schauspieler sich, also die Hobbits eben authentisch verhalten mit Bier, ja, dann auch Bier getrunken wird, aber nicht vollkommen besoffen sind und ihre Dialoge nicht mehr hinbekommen. Und deswegen eben 1%iges Bier da beschafft hatte für die Dreharbeiten.
Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee.
Ja, voll. Peter Jackson aber ist schon schlauer.
Ja, müsste ich jetzt nicht trinken, aber eine gute Idee. Ja. Ja, so wie ja theoretisch, um die Brücke zu schlagen, zumindest was so den Aufwand und das Finanzielle angeht, irgendwie Mockbuster häufig auch eine gute Idee sind, weil sie nun mal saugünstig sind, schnell produziert und in der Regel das Budget plus ein bisschen einspielen, um den nächsten Film gleich wieder an den Start zu bringen. Und das ist auch so das Kernkonzept von dem wohl aktuell größten Mockbuster-Studio, The Asylum. Der Gründer von diesem Studio ist halt David Ladd und der hat irgendwie eine interessante Meinung zu vielen Dingen daraus, weil für ihn ist das so, dass er auch gar nichts kopiert oder irgendwie sich irgendwo anlehnen möchte, sondern er möchte einfach nur Filme machen, die gesehen werden und sein Marketing ist halt dementsprechend so ausgerichtet, dass es so klingt wie ein Blockbuster, der teilweise noch gar nicht erschienen ist, sondern nur angekündigt ist und er lehnt sich dann halt an den Trailer an. Was dazu führt, dass der Film am Ende zwar so ähnlich heißt oder auch so das Cover und das Ganze so ähnlich ist, nur der Film halt eine komplett andere Story hatte, weil zu dem Zeitpunkt, als die angefangen sind mit der Produktion, kannte man ja die Handlung des Films noch gar nicht. Man hatte vielleicht einen Teaser oder irgendwer hat gesagt, ja, da kommt ein Transformers-Film von Michael Bay. Ja, da weiß man ja noch erstmal nicht so richtig, worum es geht. Und ja, er findet auch nicht, dass das Mockbuster sind, sondern er möchte sie gerne anders nennen.
Natürlich denkt er das.
Ja, für ihn sind es Tie-Ins, was ich irgendwie eigenartig finde. Aber gut, dieses Studio gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Ich glaube, so richtig bekannt sind sie vermutlich mit einem der Filme, die wir heute besprechen, geworden, was so Mitte der 2000er war. Ich glaube, 2005 kam, das dürfte einer der ersten gewesen sein, von denen Krieg der Welten. Es ist nicht unbedingt da noch kein Mockbuster gewesen, sondern es war eigentlich ein Versuch, einen Krieg der Welten für wenig Kohle auf den Markt zu schmeißen. Weil es auch das eint ja die meisten Mockbuster, wir haben es bei Dingo erwähnt, das ist alles Public Domain, worauf das basiert. Das heißt, Stoffe, die so alt sind, dass man sie einfach, wie jetzt zum Beispiel Winnie Pooh, Blood and Honey oder Bambi oder was auch immer, man kann halt mit diesen Figuren jetzt leider Gottes machen, was man will. Ja, und bei dem Krieg der Welten haben sie es so gut gemacht, dass sich sogar die Videothekenkette Blockbuster komplett geirrt hat und statt dem Tom Cruise Blockbuster 100.000 DVDs von The Asylum bestellt hat. Ja, und ich glaube, am Ende kann man sagen, weil The Asylum hat vorher halt so Billig-Horror gemacht für die unterste Regalreihe der Videotheken. Ich glaube, man kann sagen, dass Blockbuster schuld ist, also die Videothekenreihe, dass es Mockbuster von The Asylum
wahrscheinlich
gibt. Ja. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du machst einen billigen Film, der irgendwie so ähnlich heißt und wie einen, den es schon gibt, und plötzlich bestellt eine große Videothekenkette aus Versehen bei dir 100.000 DVDs. Ja, rate mal, was ich nächstes Jahr machen würde.
Ja, was mich ja da irgendwie, also ich finde es ja mega. Ihr müsst wissen, Dennis hat in Vorbereitung auf diese Episode auch diverse Zitate gefunden und hier für uns zur Vorbereitung kopiert, ja, die auch von David Ladd dann unter anderem stammen. Und da fasst man sich, finde ich, einfach an den Kopf, ja, wie die sich zurechtschieben. Und ich finde es halt so schade, weil die haben ja Potenzial, auch eigene Dinger, auch wirklich eigene Dinger mit einer eigenen Aufmachung zu machen, ja. Also wahrscheinlich kennen alle von uns Zuhörenden Sharknado und die entsprechende Reihe. Ja, ja. Das kommt von denen auch. Also zwischendurch gibt's schon mal auch eigene Ideen und Umsetzungen. Ja, warum müssen die dann auf diesen bescheuerten Zug weiterfahren? Ja, und das ist anscheinend ja wirklich einfach nur, um Geld zu verdienen, weil das hast du ja auch rausgefunden. Die fahren ja anscheinend auch wirklich immer dann ganz gut was ein, bleibt was hängen.
Ja, und also viel von dem, was die machen, ist wirklich irgendwas mit Sharks. Also ich habe auch schon ein, zwei davon gesehen. Und das fand ich ganz spannend, dass hier einer der Macher von so einem Film, Mega Shark vs. Giant Octopus, da habe ich mal kurz reingeguckt, ist Katastrophe. Mhm. Jack Perez hat irgendwann mal beim Guardian gesagt, so, du kriegst halt einen Titel, ein Poster, ein paar Schauspieler und 12 Drehtage. Und dann musst du daraus irgendwas machen. Und es ist ja nicht mal, dass du dich an die großen Sachen anlehnen kannst, sondern du hast ja größtenteils Drehbücher, die fast nur auf Dialog basieren, weil Action zu teuer ist.
Ja, das merkt man, ja.
Und ja, da kommen wir ja auch heute bei den Filmen, bei, mindestens mal bei einem, sehr genau darauf zu sprechen, dass es einfach nur Gesabbel die ganze Zeit ist, weil die Action zu teuer ist. Und gerade auch im Animationsbereich ist das auch so, Bewegungen von Figuren sind zu teuer, deswegen reden die ganze Zeit. Ich finde, das ist ein interessantes Konzept, zumal einige dieser Leute, wie auch einen, den wir heute haben, sehr häufig für The Asylum arbeitet, ich meine, gut, für 12 Arbeitstage dann bezahlt werden und dann mal gucken, aber du machst ja im Prinzip, das kann ja nicht dein Anspruch sein, so zu arbeiten.
Ja, also das verstehe ich halt auch nicht. Ja, ich komme bei allen vier Filmen, die wir heute mitgebracht haben, zu dem Aspekt, wie viel da geredet wird. Ja, naja.
Ja. Und ich greife jetzt schon mal vor, weil das für die Top 3 relevant sein wird heute. Man fragt sich natürlich unweigerlich, wie sieht denn das eigentlich mit dem Copyright aus? Weil das kann doch nicht immer mit rechten Dingen zugehen, dass man einfach ein Filmplakat nimmt, das 1:1 kopiert, den Titel ein bisschen verändert und das dann so rausbringt. Dazu hat ein Copyright-Anwalt aus L.A. ein ganz interessantes Interview gegeben. Larry Zerner heißt der Mann. Und der sagte einerseits, was wir eben schon gesagt haben, größtenteils Public Domain. Da kannst du halt nichts machen. Wenn der Aladdin heißt, dann heißt er Aladdin. Und das Markenrechtsgesetz in Amerika ist halt ein bisschen spezieller, als es jetzt vielleicht bei uns wäre. Denn du kannst einen Filmtitel an sich nicht schützen lassen, sehr wohl aber eine Filmreihe. Deswegen gibt's auch nicht so viel jetzt zum Beispiel von Harry Potter oder in so eine Star Wars-Richtung, was wirklich sehr deutlich das Ganze kopiert. Zu Star Wars hat The Asylum was gemacht, das heißt aber ein bisschen anders. Die haben in den Postern einen kleinen Hint drin, dass Star Wars ist, aber jetzt nicht so 1:1. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Titanic 2. So diese Fortsetzung und so, das ist alles durchaus möglich. Das kann man soweit machen. Es gibt für einzelne Werke, gibt es halt, wenn es wirklich zu krass ist, gibt es noch einen Test, wie viele Gemeinsamkeiten haben die halt alle. Und da guckt man sich dann halt so die Charakteristiken der Filme an und machst du jetzt irgendwie einen Film, er hat das Beispiel gebracht über ein Haus, was von Ballons getragen wird, reicht nicht. So, das ist, dafür müsste man schon komplette Handlungselemente ähnlich gestalten. Und davon gibt es einfach viel zu wenig, dass es komplett überschneidet, weil die ja, wie eben schon erwähnt, die Story noch gar nicht kennen.
Ja,
die
stimmt.
Die haben vielleicht das Poster gesehen.
Stimmt, die Kopie der geistigen Schöpfung, ja, das ist noch nicht möglich. Ja.
Genau, es gibt wenige Ausnahmen, es gibt, glaube ich, nur eine Klage, das hatte der David Ladd gesagt, wo sie mal eine Schrift ändern mussten. Ein Titel weiß ich gar nicht, aber die Schriftart musste sie auf jeden Fall ändern und ich glaube ein bisschen was am Titel.
Ah ja, welcher war das?
Habe ich nicht rausgefunden, ich könnte mir aber vorstellen, dass es der eine ist, den wir heute besprechen.
Ah ja, ich hatte mal, als ich mit Lee gequatscht hatte und er mich auch genau die Frage hatte, sag mal, werden die nicht überzogen von irgendwelchen Klagen, hatte ich auch nochmal kurz recherchiert und mir war dann jetzt noch Battleship. Ja, die Produktion von Universal, diese Hasbro-Verfilmung.
Also, oh, das könnte es gewesen sein.
Da hat nämlich dann The Asylum American Battleship oder Battleships.
Ja, das war's, genau.
Rausbringen wollen, wo auch das Cover halt viel zu ähnlich war. Und da hat dann Universal angedroht, dass sie es zur Klage bringen wollen. Und dann wurde halt eben Motiv, also Cover, umgestaltet und der Titel in American Warships geändert, um dem Ganzen halt zu entgehen.
Ja, genau das ist es nämlich. Da hast du recht. Danke, dass du das noch auf dem Schirm hattest. Ich hatte es jetzt gerade nicht. Aber mich hätte es bei einem Film von heute auch nicht gewundert.
Ja, mein Gedanke war bei dem ganzen Kram, wo ich auch mal kurz reingeskippt habe, eigentlich hätte sie Asylum verdient, bei jedem scheiß Film verklagt zu werden.
Ja,
meine ganz persönliche Meinung jetzt schon mal vorangestellt.
Ja, definitiv. Und ja, The Asylum ist, ich konnte nicht anders. Kurzer Exkurs. Mhm. Ich habe vor zwei Wochen habe ich dir ja erzählt, Eat the Film Ratatouille geschenkt bekommen. Und dann haben wir uns schön abends hier hingesetzt. Ich habe ein Top-Dinner serviert bekommen, war ein mega geiler Abend, habe Ratatouille geguckt. Und ich weiß nicht wieso, irgendwie bin ich danach, habe auf die Suche gegangen, ob es von Ratatouille einen Mockbuster gibt. Und ja, den gibt's und der heißt Ratatouille. Da habe ich schon das erste Mal laut aufgelacht, dann habe ich das Poster gesehen und bin fast zusammengebrochen. Das habe ich dir ja auch sofort geschickt, weil also, sowas habe ich echt lange nicht gesehen. Und das ist von einem brasilianischen Animationsstudio, Video Brigendo, Brigendo heißt es genau. Und ich habe mir das, ich muss es leider voller Scham zugeben, ich habe mir das gestern angeguckt. Ich kann das mit Worten nicht beschreiben, wie das aussieht. Guck, also das ist irgendwie von 2005 oder 2007.
2007,
also das ist,
ja.
2007, mhm. Genau. Okay. Und das sieht aber aus wie 1991 PlayStation 1 oder später Nintendo oder irgendwie, keine Ahnung. Also die Grafik ist so beschissen und da kommt jetzt der Punkt zum Tragen, warum die nicht verklagt werden, weil in dem Film sind einfach alle Mäuse, sollen aber irgendwie Ratten sein, sehen aber aus wie Mäuse. Alle sind das einfach, die Handlung ist komplett anders. Es hat also nichts damit zu tun, dass irgendeine Ratte Essen für Menschen kocht. Und ich dachte am Anfang erst, vielleicht ist es so clever, dass ein Mensch Essen für Ratten kocht. Aber nein, also das ist alles, das kannst du nicht verklagen, außer dass der Titel absolut dumm angelehnt ist. Ist der Rest halt so absurd.
Hauptfigur ist Marcel Teuing. Ja, deswegen ja.
Ratatouille.
Und Alter, das ist so lustig, was du manchmal rauskramst, Dennis. Ja. Es gibt ja sogar eine DVD in Deutschland zu kaufen. Ratatouille, rattenscharfer Spaß mit Ausrufezeichen.
Ja. Und was an diesen Leuten, die für dieses Studio Video Brigendo arbeiten, so geil ist. Ich habe mir die Interviews von ein paar Leuten, die da gearbeitet haben, unter anderem jetzt hier Al McHaddo, der Ratatouille produziert hat, oder Daniel Turini, der dafür die Writer war. Alles, was die als Rechtfertigung für diese Filme sagen, klingt so, als würde eine ehemalige Pornodarstellerin erklären, warum sie Pornos gedreht hat in jüngeren Jahren. Weil er schreibt zum Beispiel, ich bereue es nicht, aber ich bin auch nicht unbedingt stolz drauf. Ich hatte so viele Ideen, was ich machen wollte, aber ich musste ja meine Rechnungen bezahlen. Das sind alles so Sachen, die würden eigentlich ehemalige Pornodarsteller sagen. Es ist schon krass, was das für eine merkwürdige Industrie ist. Andererseits sagen auch manche, zum Beispiel Daniel Turini, der Writer, sagte, es ist eigentlich ganz witzig, weil du hast komplette Freiheit. Du kriegst halt ein Budget XY dahingelegt und dann heißt es, okay, mach mir daraus einen 80-minütigen Film maximal, kannst machen, was du willst, Hauptsache da kommen Ratten drin vor, die kochen. Und ansonsten kannst du ja machen, was du willst. Also es gibt ja keinen, der da von der Produktion hinterher drüber guckt und sagt, ist nicht so gut, da müssen wir nochmal ran, weil denen ist es am Ende, und das ist dann wieder das Traurige daran, denen ist es völlig egal, was da rauskommt. Hauptsache, das Cover stimmt, der Film ist fertig und man kann ihn verkaufen. Ob der gut ist, interessiert keine Sau.
Ja. Dennis.
Und es ist Wahnsinn.
Wenn du dann eine Minute hast, guck dir mal bitte diese eine, irgendeinen Nachgang zu der Aufnahme, ja, im Nachgang, die eine Rezension von dem User irgendwer auf amazon.de zu eben dieser DVD an. Die ist im ersten Absatz schon ziemlich lustig.
Ja, das ist also eine Empfehlung für alle, das hier mal reinzuziehen.
Ja. Sowieso, ja. Wir wollen ja gerne auch immer den Anreiz schaffen, euch weiter mit den Themen, die wir euch servieren dürfen, zu beschäftigen. Es sind ja schon so kleine Mikro-Universen, die wir hier anreißen, von dem wir oft selber auch vorher gar nicht groß was wussten und uns dann wunderbar vertiefen können mit Recherchen und Film gucken. Und es ist dann für mich jedes Mal überraschend, wie viel es einfach auch da echt gibt. Wie sehr da vieles unterm Radar schwimmt. Und auch hier wieder. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Bandbreite mitgebracht, ne? Dieses Thema Mockbuster abdeckt.
Ja, das kann man so sagen. Wir haben heute, wir gehen von dem ersten Mockbuster bis zu einem der aktuellsten aus dem letzten Jahr. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr große Range abgedeckt. Und wie gesagt, Türkei, Italien behandeln wir nochmal einzeln. Da gibt's übrigens, ich habe eben Scheiße erzählt, merke ich gerade. Der Film heißt von Bruno Mattei heißt nicht Exterminator, der heißt Robo-War.
Ja, auch nicht schlecht.
Das ist dieser Predator-Terminator-Abklatsch. Exterminator gibt's aber auch. Ja. Da geht's wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich nur Terminator-Abklatsch, den kenne ich noch nicht.
Ja, ich glaube, der ist auch ein bisschen bekannter.
Ja, genau. Und da gibt's halt auch noch ein paar andere, gerade im Horrorbereich, wenn man so an sowas wie Ghoulies denkt. Und selbst von Ghoulies gibt's so einen Abklatsch, das Spookies. Also im Horrorbereich gibt's ohne Ende Blödsinn. Da gehen wir mal nicht drauf ein. Wir sind heute erstmal mit 4 Filmen dabei.
Ja.
Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz, ganz, ganz weit zurück in der Geschichte an, der gewisse Parallelen hat, auch was da wurden Kostüme und Sets übrig gelassen angeht.
Ja.
Und das ist dein erster Film.
Jawohl, und auch da sind wir gar nicht so weit weg vom Horror, weil wir haben einen Creature-Film geguckt und mitgebracht. Im Jahre 1959 ist nämlich The Monster of Piedras Blancas entstanden, der auch so, ja, im Deutschen hieß, wobei der, glaube ich, hier in Deutschland gar nie irgendwie rauskam, weil dann doch natürlich relativ unbekannt. Und das wurde auch kein Hehl daraus gemacht, dann eben Aufgreifen des Films Der Schrecken vom Amazonas von 1954 im Original hieß der, oh Gott, ich hatte es mir noch irgendwo aufgeschrieben, Creature from the Black Lagoon, glaube ich. Ja, der Jack Arnold Klassiker. Hast du die mal gesehen? Kanntest du das Original? Ja, okay.
Ja, ich habe die Universal Horror Box und da ist der als letzter Film, soweit ich weiß, mit drin. Ich glaube, das ist dann der letzte gewesen, der aus der Ära noch so ein Klassiker ist und der Rest war dann.
Okay, ja. Ich habe den auch mal irgendwann gesehen in der 2D-Fassung und habe mir gestern dann auch einfach noch der Vollständigkeit halber die 3D-Fassung mal angeguckt. Ja, die war einer der Repräsentanten, was im stereoskopischen 3D damals aufgenommen wurde und so auch dann auf Blu-ray verfügbar ist. Ziemlich cool. Hatte also nochmal den direkten Vergleich zu diesem Mockbuster hier. Produziert wurde das Ganze von Wanwick Productions. Ja, ich hatte irgendwie die Hoffnung, die haben sich dann etabliert für diverse Mockbuster, weil das ja eben nicht nur der Startschuss war. Aber leider gibt es noch einen weiteren Langfilm, der auch dann kein Mockbuster war. Also ja, keine Ahnung, inwiefern es kommerziell sich gerechnet hatte, weil zu so einem kleineren Film ließen sich jetzt auch nicht gerade viele Zahlen finden. Auch die Schauspieler, die Beteiligten, die hier eine Rolle spielen, ja, die kannte ich in der Regel gar nicht. Einer, der hier mitspielt, der in dem Ort Piedras Blancas, den gibt's tatsächlich auch, der liegt nämlich an der Küste Kaliforniens. Auch der Leuchtturm, der hier gleich am Anfang eine Rolle spielt, komme ich gleich zu, den gibt es auch. Allerdings ist der nicht in Betrieb, sondern Deko mittlerweile. Und ja, der einzige Schauspieler, den man vielleicht kennen könnte, ist, oh Gott, wie spricht man das aus mit L.E.S.? Lee Tremaine wahrscheinlich?
Nö. Ich schätze mal, den spricht man so aus wie Psycho Les.
Du hast wahrscheinlich vollkommen recht. Les Tremaine, kam insgesamt auf 136 Credits bei IMDb und hat dann auch immer irgendwelche Nebenrollen in Krieg der Welten. Der unsichtbare Dritte von 1959, der Glückspilz von 66 und so weiter. Also schon auch in bekannteren Dingern mitgemacht. Ansonsten waren es hier alles No-Names. Ja, hab mir ein paar Namen notiert, aber die würde ich jetzt gar nicht durchgehen wollen. Regie hat hier Irvin Berwick geführt. Der war damals und ist auch kaum bekannt. Ja, hat mir ein paar Sachen notiert. Das, was man vielleicht vom Namen her mal irgendwie gehört haben könnte, ist Highway zur Hölle von 1977. Ansonsten Malibu High. Das hatte mich dann irgendwie. Ich war kurz irritiert und dachte, ist es vielleicht ein Trauma-Film? Aber nein, ist ein anderer Film von 1979. Drehbuch hat hier H. Hale Chase geschrieben. Auch der ist so gut wie gar nicht bekannt, hat auch nur 5 Drehbuch-Credits und 3 Regie-Credits, also will hier gar nicht weiter drauf eingehen, sondern komm mal direkt zur Geschichte. Ist natürlich ein Schwarz-Weiß-Film, so wie es auch der Schrecken vom Amazonas war, ja, und eine Gemeinsamkeit gibt es, nämlich das Monster oder der Versuch, das Monster so aussehen zu lassen wie im bekannten Original. Weil damit startet der Film, ja, man sieht irgendwie so eine kleine Felslandschaft und da liegt halt so eine Metallschüssel und man sieht erstmal so eine übergroße Monsterhand mit Schwimmhaut nach dieser Schüssel greifen und sie leicht wegzuschleudern. Und sieht gleich im Anschluss einen Leuchtturmwärter, der da da angesiedelt ist, um den Leuchtturm auch zu betreuen, der dann erstmal zwei Spaziergänger wegscheucht, weil er hier gefährliche Gegend und so weiter. Und ist nämlich gerade tatsächlich gefährlich, weil Strand in Anführungszeichen bevölkert ist. Es gibt ein paar Anwohner, die da halt sehr neugierig die Szenerie beobachten, weil der Ortssheriff zusammen mit ein paar anderen die zwei Leichen der Rinaldi-Brüder inspiziert, die da in einem kleinen, in so einem kleinen Boot, Holzboot, nämlich vorgefunden wurden. Die sieht man nicht, aber man bekommt halt mit, auch im weiteren Verlauf am Anfang des Films, weil dann eben auch Les Tremaine als Dr. Sam Jorgensen da natürlich die Autopsie vornimmt und dann zum Beispiel erwähnt, dass Rückgrat mit Kopf zusammen einfach aus dem Körper rausgerissen wurde. Fand ich von der Beschreibung her ziemlich cool für die damalige Zeit. Aber am Anfang wird erstmal am Schauplatz, am Ort des Verbrechens, der grummelige Leuchtturmwärter verdächtig. Das ist Sturgis, der auch eine Tochter hat und die dann auch kurz darauf, also Szene wechselt, wie man ihn sieht. Und dann halt erstmal zum Händler geht des kleinen Ortes und der Händler, der Verkäufer da, auch im Ort bekannt ist dafür, dass er ganz gerne Gerüchte in die Welt streut. Und es ist ja eigentlich nicht verwunderlich. Ja, es ist doch bekannt, dass es die Legende vom Monster von Piedras Blancas gibt. Ja, und das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Während die aktuelle Meinung der Polizei, des Sheriffs halt ist, nee, das wird irgendeine starke Windböe gegeben haben, die das Boot an den Felsen geschleudert hatte. Und deshalb die beiden Rinaldi-Brüder gestorben sind. Und so baut sich das Ganze halt auf, ja. Erstmal viel Mutmaßungen und Rumgestocher und Etablierung eben der wenigen Hauptcharaktere, weil Sturgis, der Leuchtturmwächter, dann am Anschluss auch einen Abstecher ins örtliche Diner macht und da dann auch seine Tochter etabliert wird. Lucille, hier in dem Film Lucille oder kurz vorm Lucy. Und er hat einfach natürlich jetzt mit den neuesten Erkenntnissen, hier gibt es zwei Leichen in unmittelbarer Nähe zum Leuchtturm und sie wohnt ja noch zu Hause, dass er ihm das einfach nicht passt, dass sie immer erst nach Dämmerung nach Hause kommt und er macht sich doch Sorgen und sie aber darauf verweist, dass sie ja Fred hat, den man dann in einer ziemlich dämlichen Einstellung kurz in die Kamera blicken lässt. Fred bringt sie tatsächlich immer wieder nach Hause, sieht man dann auch im Film, verbringen aber erstmal kurz Zeit dann am Meer, ja, da sieht man dann die Etablierung dieser kleinen Liebesgeschichte und sie dann irgendwie kurz darauf am nächsten Tag nach Feierabend dann auch alleine ins Meer springt, sich entkleidet, ihre Kleidung auf die Felsen legt und da sieht man schon wieder die Monsterhand auftauchen und die Kleidung nehmen, ja, anscheinend beschnuppern, das sieht man nicht, aber sie dann ein bisschen anders hinlegt, als sie sie abgelegt hatte. Und man dann, als Lucy aus dem Meer wiederkommt, weil sie gerufen wurde von ihrem Vater, der sich ja bekanntlich Sorgen macht, dann so ein leichtes Monstergestöhne hört. Fand ich irgendwie ziemlich amüsant, obwohl es wahrscheinlich gar nicht amüsant gemeint war.
Das sollte gruselig sein.
Gruselig sein, ja. Die Gruselmomente, ich hatte ja wie gesagt jetzt den direkten Vergleich, wenn wir nochmal Schrecken vom Amazonas mir reingezogen habe, auch da wird natürlich ziemlich klar durch laute Orchestermusik eingeläutet, wird hier, Achtung, hier wird spannend. Ich fand aber, der Schrecken vom Amazonas hat tatsächlich auch heute noch gute Momente, wo halt ein gewisser Schrecken erzeugt wird. Und hier passiert es halt durch viel zu laute Einspielungen der Orchestermusik. Und das Monster, man bekommt es halt später auch zu Gesicht. Im Gegensatz zu der Schrecken vom Amazonas sieht das hier so unglaublich billig aus, weil einfach nur ein billiger Schauspieler in ein noch viel, viel billigeres Kostüm gesteckt wurde. Und hier viel, viel mehr geredet wird, während sich Jack Arnold auch wirklich Zeit genommen hat, um das Monster zu etablieren und immer wieder mit der Kamera einzufangen, wird hier erstmal gefühlt eine Stunde gelabert, bevor man halt irgendwas sieht. Und die wenigen Momente, wo man eben das Monster sieht, da ist es auch leider 0,0 spannend. Die Story ist ja vielleicht noch ganz nett, aber vor allem die Dialoge sind halt präsent. Und obwohl der Film nur 71 Minuten lang geht, wird mir hier schon einfach viel zu viel geredet. Und wenn da noch eine zu laute Musik mir die Schreckmomente servieren soll, die mich einfach nur nervt, weil sie viel zu laut ist, ja, dann bleibt da leider nicht mehr so viel hängen. Einziger Lichtblick war dann vielleicht, ja, dass man auch ab und zu, ich will nicht spoilern, aber ab und zu dann doch das Resultat des Monsters, was da eben mit den Rinaldi-Brüdern gemacht wird. Man sieht, da zoll ich dem Film dann doch noch einen kleinen Respekt. War wahrscheinlich für die damaligen, weiß nicht, mir fehlen da ein bisschen Vergleiche, dann doch mehr als man vielleicht in anderen Filmen sehen konnte. Aber zu viel mehr reicht's dann halt leider auch nicht. Wie kam es bei dir an, Dennis?
Ja, der hat mich ein bisschen überrascht. Wobei, als ich danach dann gesehen habe, dass der gar nicht so mies bewertet ist, wie man es von vielen Mockbustern kennt, war ich dann etwas beruhigter. Mhm. Weil, also ich fand den jetzt gar nicht, ich fand den nicht katastrophal. Ich fand, der hat durchaus, natürlich ist das Monster echt albern, aber die Charaktere, die hier mitspielen in menschlicher Form, gerade so den Leuchtturmwärter, Tochter des Love Interest und so ein paar Bewohner des Ortes, mhm, auch hier dieser Ladenbesitzer, der Verschwörungstheoretiker und so. Ich fand, das haben die alle ganz gut gemacht, so schauspielerisch. Mhm. Und irgendwie waren das Charaktere, mit denen hatte ich Lust, irgendwie mitzugehen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Billo-Alien-Invasionsfilme. Jetzt nicht die guten und die großen, sondern so die zweite Garde davon. So, es war auch viel Geseier, du hattest ein paar Aliens in albernen Gummianzügen und ganz fragwürdige Effekte mit sehr viel Fäden dran. Aber irgendwie waren die Filme kurzweilig und schnell vorbei. Und das ist ja hier auch was sehr, sehr Positives. Der geht ja halt nur 71 Minuten. Und da, der hat mich positiv überrascht,
muss ich sagen. Dann kannst du anscheinend, freue ich mich für dich, dann kannst du anscheinend mehr mit dem Film anfangen als ich. Für mich haben sich halt die 71 Minuten deutlich länger angefühlt. Und ich mag ja an sich ja auch alte Filme. Ich habe damit überhaupt, also im Gegenteil, ich gucke gerne alte Filme, auch gerne Schwarz-Weiß-Filme und setze die dann natürlich auch in den damaligen Kontext und ja, guck über bestimmte technische Sachen und so hinweg. Kann es verstehen, wenn du sagst, die Schauspieler haben das gut gemacht und wären ihren Rollen auch gerecht. Ja, mit dem Code-Check konnte ich auch eine Menge anfangen, mit dem Ladenbesitzer und auch dem Leuchtturmwärter und so weiter. Aber mich hat es halt schnell genervt, dass so unglaublich viel auf die Dialoge verwendet wurde und man das Monster kaum gesehen hat. Und als man es dann gesehen hat, es auch einfach nur überbillig wirkt. Mhm. Naja.
Kann ich nachvollziehen. Aber ich finde, dass hier zumindestens, also auch hier Schauspieler gut gemacht, also immer im Anbetracht, was wir hier haben. Aber ich finde, über diesen Film kann man zumindestens reden und irgendwie da auf bestimmte Sachen gucken. Wenn ich gleich zu meinen Filmen übergehe, ja, da habe ich, also eigentlich würde ich mich am liebsten weigern, die zu besprechen, weil, mhm, sie es wirklich nicht verdienen.
Ja, aber stimme ich dir zu.
Ich finde, dieser Film hat noch einen gewissen Charme und, muss ich dazu sagen, du hast ja, ich habe gestern die Folge, wann kam die raus? Freitag, als du über The Fog geredet hast. Mhm. Und ist ein 10-Punkte-Film bei mir.
Ja,
ich liebe The Fog.
Ja.
Ich finde, ich mag diese Settings mit einem Leuchtturm an der Küste. Mhm. So, und das gebe ich ihm hier halt auch. Das ist kein guter Film, aber ich gebe ihm so ein paar Kleinigkeiten, die mich hier echt gut durchgeführt haben. Das wird bei meinem ersten Film ganz, ganz anders.
Ja, ich meine, der Aspekt, dass eben der auch dann irgendwas vielleicht Bleibenderes hinterlassen hat, der wird ja zumindest auch durch, dann doch das für mich verhältnismäßig billig aussehende Monsterkostüm dann auch repräsentiert. Ja. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden dann bestimmte Teile des Kostüms, also ich glaube die Füße und irgendwas vom Torso, wiederverwendet. Die haben das aus einem anderen Film hierfür wiederverwendet. So rum war's. Und zwar stammen nämlich Teile aus dem Film Metaluna 4 Antworten nicht, der eigentlich auch so ein Science-Fiction-Klassiker, vielleicht auch Trash-Klassiker für manche ist. Und Teile des Kostüms wiederum hier von The Monster of Piedras Blancas wiederum verwendet wurde für das Monsterkostüm in einer Episode von Flipper, ja, der bekannten Serie mit Flipper, dem Delfin. Da gibt es dann, ich habe die nicht gesehen, aber da gibt es wohl eine Episode, Flippers Monster heißt die passenderweise, wo eine Crew einen Monsterfilm dreht. Und lustigerweise schließe ich hier ein kleiner Kreis, nämlich Regisseur dieser Episode war Rico Browning, der eben später dann Regie geführt und andere Sachen gemacht hat, aber früher auch als Schauspieler agiert hatte. Unter anderem als Gilman, der das Monster in Der Schrecken vom Amazonas war. Ja, also da hat sich ein kleiner Kreis zu diesem Mockbuster hier geschlossen.
Wenn der jetzt noch mit dem Browning, der Dracula gemacht hat, verwandt wäre, wäre das ja ein Highlight.
Oh ja, stimmt. Das müssen wir noch recherchieren. Ne?
Wie hieß er? Hieß er Todd Browning?
Ich glaube Todd Browning, ja, mit Doppel-D, ne?
Ja, ich meine auch.
Ja.
Ja, geil.
Ja, ansonsten spannend. Wurde hier ein bisschen Familie reingebracht. Ja, Jimmy, das ist ein kleiner Junge hier im Film. Das war der Sohn von dem Regisseur. Und was ich auch sympathisch finde, ist, dass es anscheinend eine kleine Fan-Community rund um diesen Film gibt, weil jedes Jahr gibt es dann eine Ehrung im Ort Piedras Blancas zu diesem Film.
Finde ich schon wieder cool. Also. Vollstes Verständnis.
Ja. Wer sonst wie ich dem Spanischen nicht ganz so mächtig ist, ja, das ist heißt Weißer Felsen. Und wie ich schon meinte, den Ort gibt es tatsächlich. Kann man vielleicht also mal einen Besuch abstatten, wenn man in Kalifornien ohnehin unterwegs ist. Ich fand noch ganz lustig, welche Werbeslogans der Film zutage gebracht hat. Da würde ich einfach mal ein paar vorlesen wollen. Ja, Man Monster from the Slimy Deaths. Die fand ich ziemlich lustig. Lustiger fand ich noch He Preys on Human Flesh. Also man sieht leider gar nicht irgendwie die Szene, wo er dann vor dem Opfer irgendwie betet. Ja, fand ich ziemlich lustig. The Fiend That Walks Lover's Beach. Ja, aber da wurde mehr Kreativität zutage gefördert, finde ich.
Aber das ist ja He Preys. Das müsste ja was mit Erbeuten zu tun haben, oder?
Ja, weil stimmt, das ist vollkommen recht. Ich pray mit A. Ja, ja, stimmt. Dabei habe ich so oft MC Hammer gehört. Ja, keine Ahnung, was mich jetzt
und
da.
Und DJ Bobo.
Ja, also. Hast du noch was zu ergänzen? Ich würde sonst zu den Punkten kommen.
Hau die Punkte raus. Wir haben
wie du schon,
strammes Programm noch.
Ja, stimmt. Wie du schon meintest, der kommt gar nicht so schlecht weg. Bei IMDb liegt er bei 5,2 von 10. Metascore gibt's nicht. Letterboxd Community ist bei sogar 2,8 von 5. Ich bin bei gerade mal 3 Punkten gelandet. Mehr konnte ich mir da leider nicht aus den Lippen reiern.
Ja, ich bin bei 5 gelandet. Ich bin ein versöhnlicher kleiner Mensch gewesen bei diesem Film.
Sehr schön.
Ein absoluter Optimist.
Von der Reihenfolge her, wo stand der bei dir in der Reihenfolge zum Gucken?
Ich habe den, glaube ich, als erstes gesehen.
Ah ja, okay.
Ja, ich habe, oder vielleicht war The Little, dein zweiter Film.
Ja,
war vielleicht,
kannst du schon erwähnen.
Bin mir sicher. Ich habe die, glaube ich, beide an einem Tag gesehen, aber ich weiß nicht mehr, welchen zuerst.
Ah ja. Ich hatte mir deinen letzten Film, also den vierten Film, zuerst angeguckt, da war ich, glaube ich, schon einfach bedient.
Dann müsstest du deinem Piedras Blancas aber eigentlich 10 Punkte geben im Vergleich.
Im Verhältnis dazu, ja. Ich setze ihn natürlich aber ins Verhältnis zu vielen anderen Filmen, die ich gucke. Und ja, also von mir keine Empfehlung. Guckt euch wirklich lieber und dann lieber doppelt und dreifach oder das 10. Mal Der Schrecken vom Amazonas an. Wir können hier nicht auf eine Rezension verweisen. Der ist aber im Lostopf der Banausen. Ja, vielleicht wird der ja bald gezogen oder die sind so gespannt auf den Film, dass der doch mal vorgezogen wird. Ja.
Könnte ich mir vorstellen. Gerade im Rahmen der Universal Monster Collection, das Gästin vielleicht mal vorzieht. Mhm.
Ja, Dennis, dann, welches Highlight hast du denn mitgebracht?
Dann würde ich mal zu meinem Film kommen und ich habe ja gesagt, ich fluche nicht mehr so viel. Aber once in a while kommt etwas um die Ecke, was so eine hurensöhnige Abfallscheiße ist, dass ich nicht anders kann, als diese Missgeburt von einem abfickenden Kackfilm einfach nur durchzubeleidigen, weil so eine Scheiße habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Ich hab für eine Episode, die noch kommt, glaube ich, den schlechtesten Film aller Zeiten gesehen, aber direkt danach kommt fast schon dieser hier. Die Rede ist von Transmorphos, also Transmorphos aus 2007. Wovon könnte das nur ein Mockbuster sein?
Nee, keine Ahnung.
Also ganz, ganz schwierig, was das wohl bedeuten könnte. Und diesem Film, oh, ich würde gerne mit Respekt dran gehen, aber ich kann nicht, weil das einfach nur Unrat ist. Wer bei Piedras Blancas denkt, dass nur geredet wird und nichts passiert, der hat diesen Film noch nicht gesehen, denn hier hat man 85 Minuten Dialog und eine Minute der schlechtesten Animationen, die man 2007 nur erzeugen konnte.
Ja, und ich vermute, im selben Jahr, Ratatouille hatte bessere Animationen eben von dir auf diesem besagten PS1, PS2 Niveau als dieser Film hier. Alter Schwede, waren die schrottig.
Ja, also und auch in 2007 war für wenig Geld mehr machbar als das, was die hier aufgefahren haben, denn das Future Cop LAPD für die PlayStation 1 sieht um Längen besser aus als das, was die hier auf die Leinwand oder auf Film gekotzt haben. Man kann das nicht beschreiben.
Ja, und okay. PS1 ist ja deutlich länger davor her. Ja, 2007 ging es jetzt mit PS3 los. Ja,
ja eben.
PS2 im Abgesang, PS3, also HD-Qualität und dann so eine Grütze, alter Schwede.
Ja, Regie hat hier eine Koryphäe namens Lee Scott geführt. Der hat noch sehr viel mit Hexen gemacht und auch für The Asylum so einen grandiosen Film wie Piranha Shark heißt es, glaube ich. Großartig, klingt toll. Er hat auch das Drehbuch geschrieben. Also wenn man eine Sache nicht kann, warum nicht auch noch eine zweite nicht können und machen? Ist doch toll. Also wenn ich Regie nicht kann, kann ich auch noch schreiben. Und ich glaube, einen Schnitt hat er nämlich auch noch gemacht. Der ist auch wirklich qualitativ großartig. Ich habe mir hier sogar mal die Mühe gemacht, von den Schauspielenden die anderen großartigen Rollen, die sie spielen, rauszusuchen. Denn Matthew Wolff spielt hier die Hauptrolle Warren Mitchell. Das ist irgendein Vogel, den sie auftauen, damit sie sich, ich komme mich in der Handlung nochmal zu, damit sie weiterkommen. Der hat so großartige Rollen gespielt. Der hat einen tollen Film mitgespielt, Passengers. Da hat er den French Restaurant Roboter Waiter gespielt. Girl with the Dragon Tattoo war er der Tech Clerk. Und bei dem Animationsfilm Rio hat er tatsächlich die Additional Voices gesprochen.
Also der Tech Clerk, der ihr dann, als sie da irgendwelche Technik-Sachen braucht, ihn und kontaktiert, ist es der? Weißt du?
Keine Ahnung, der Mensch hat die vergessenswerteste Fresse, die ich jemals gesehen habe, glaube ich. Ja. Die weibliche Hauptrolle hat immerhin in einem Film namens Koloboss mitgespielt. Den hat Schröck in der letzten Genre-Geschehen-Folge erwähnt und gehabt ihm auch 4,5 Sterne auf Letterboxd gegeben. Also auf den habe ich schon Bock. Und die hat bei Pauly Shore is Dead die weibliche Hauptrolle gespielt. Also die hat immerhin mal eine normale Kamera und einen Regisseur, der eventuell möglicherweise seines Faches fähig ist, mal getroffen zumindest. Mhm. Dann hat man hier noch eine Person, die auch eine tragende Rolle spielt, die heißt Shaley Scott und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie mit dem Regisseur Lee Scott verwandt ist, weil die hat nur in Filmen von ihm mitgespielt, in so geilen Sachen wie Super Croc und Invasion of the Pod People auch noch. Also, boah. Dann gibt's hier noch so einen Nebencharakter, der war der Stethoscope-Agent in Now You See Me und kann es immer so weitermachen. Die spielen die kleinsten Rollen, die man sich vorstellen kann. Also wenn man bei Letterboxd einmal das Mausrad ganz dolle dreht und nach unten rasen lässt, irgendwo unten tauchen alle die auf, die hier Hauptrollen spielen. Ja, die Handlung ist grandios, man kann das gar nicht anders sagen. Warum nicht, wenn man im Jahre 2007 einen Film dreht, dann nehmen wir doch mal eine möglichst unrealistisch weit weg in Zukunft, nämlich 2009, wo die Erde schon seit Jahren wo die Erde von Riesenrobotern erobert wird.
Also sieht man wieder ja die Kurzsichtigkeit der Produktion, ja.
Ja, und das ist ein Tipp, den hat irgendwann mal, glaube ich, mal ein ein guter Sci-Fi-Schreiber rausgehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, wenn du ein Sci-Fi-Szenario schreibst, nimm das Jahr 2780. Mhm. Es spielt ja auch gar keine Rolle, in welchem Jahr. Mach's aber so weit weg, dass du das nicht mehr erreichst. Oder zumindest nicht in der Zeit, an der man sich an diesen Film noch erinnert. Weil 2 Jahre später, ja, ne? Ja, auf der Erde ist es dauerhaft einfach dunkel und regnet eigentlich nur. Deswegen leben die Menschen unter der Erde. Also man merkt hier schon, es ist original wie Transformers. Die einzige Gemeinsamkeit hier ist eigentlich nur, dass sich diese außerirdische Intelligenz, also stellt sich dann irgendwann raus, dass die Roboter die außerirdische Intelligenz sind und nicht Außerirdische, die diese Roboter steuern. Und die können sich halt, das ist die einzige Gemeinsamkeit, von handelsüblichen Sachen in diese Roboter verwandeln. Und auch das sieht man, glaube ich, nur an einer Stelle mal kurz. Und das ist ungefähr so, als hätte man aus dem Transformers von einer einminütigen Sequenz 99% der Frames rausgeschnitten und sieht dann nur noch, oh Auto, oh Roboter. Und so ähnlich holperig kommt es auch daher. Ja, natürlich hat man hier ähnlich, wie so, es erinnert mich übrigens eher an Terminator 4, war es? Ja, 4, genau, mit Christian Bale unter der Erde und so. Es ist eher Terminator 4
die Erlösung.
als
Oh ja, stimmt, guter Vergleich. Ja.
Ja, denn oben auf der Oberfläche hast du halt die Roboter, die leben unter der Erde. Es gibt hier eine kleine Gruppe von völlig egalen Menschen. Ja, du hast, wie gesagt, diesen einen Typen, den tauen sie dann auf, weil die Widerstandsbewegung nicht mehr weiter weiß. Der wurde mal ins Kryo eingefroren, weil er einen Befehl verweigert hat und man ihm dann die Schuld gegeben hat, dass ein paar Leute gestorben sind. Das ist der erwähnte Warren Mitchell, der von Matthew Wolff gespielt wird. Der findet dann aber auch noch raus, dass seine alte Freundin was mit einer anderen Frau hat, also eine lesbische Geschichte hat man hier auch noch, die ach komm, reden wir einfach nicht drüber, es ist einfach scheiße. Natürlich ist sie nicht gut erzählt und natürlich auch in allen Funktionsweisen fragwürdig. Diese ganzen, auch diese Liebesgeschichte zwischen den Leuten, das sind alles solche, oh, ey, so fangen Amateurpornos an
mit solchen Leuten. Man hat einfach das Gefühl, das Ziel steht fest, ja, unter diesem Titel soll bis dem Datum einfach irgendwas entstehen.
Ja.
Egal wie. Und dann kommt einfach nur so ein richtig riesengroßer Haufen Scheiße zusammen.
Genau. So ist es nämlich. Und um das jetzt hier nochmal eben einmal die Handlung abzuschließen, dann wird eine grandios benannte Figur namens Xandria Lux ausgesandt. Das ist diese Frau, die wahrscheinlich mit dem Regisseur verwandt ist, Shady Scott.
Shady oder Shaley?
Shady würde auch passen. Shady ist hier eigentlich alles an diesem Film. Und ja, die soll halt so einen funktionierenden Roboter noch finden, weil sie einen anderen gefangen genommen haben und den aber irgendwie nicht so richtig untersuchen können. Ja, und dann gehen die Sachen halt schief und Leute sterben und sie müssen sich retten und wollen aber auch gleichzeitig noch die Bots besiegen und wollen dann halt mit dieser Brennstoffzelle, die sie klaut, dann das Hauptquartier der Bots in die Luft jagen. Kann man damit Independence Day vergleichen?
Kann ich eine Sache unbedingt hier noch ergänzen?
Oh ja, bitte.
Wenn du die Story so erzählst, dann hat man das Gefühl, man kriegt dann auch die entsprechenden Bilder zu Gesicht. Das ist nicht der Fall. Hier wird man zu Tode geredet. Ja, man bekommt hier im Film fast ausschließlich Strecken von unfassbar schlechten SchauspielerInnen. Und ja.
Das geht hier frei nach dem Motto Tell, don't show. so wie es ja eigentlich nicht gemacht werden sollte. Mhm. Also es wird dir hier wirklich jede Scheiße einfach nur erzählt. Du kriegst nahezu nichts zu sehen. Dieser ganze Müllhaufen von einem Drecksfilm ist gefühlt in einer Lagerhalle entstanden, wo sie ein paar Sets versucht haben aufzubauen. Das sieht alles wahnsinnig billig aus. Nicht so billig wie in einem anderen Film, den wir bald nochmal besprechen. Da haben sie, aber ich glaube, da ist es schon wieder witzig, weil es so billig aussieht. Hier ist es dreist und scheiße und eine absolute Verschwendung von Lebenszeit. Das waren 86 Minuten, die kriege ich nie wieder, aus denen ich nichts mitnehme, außer dass das einer der größten Müllfilme ist, die ich jemals gesehen habe. bei Dingo Pictures, die hatten A, hatten die den Anstand, dass sie schnell vorbei waren und B, konnte man sich darüber lustig machen, weil sie so blöd waren. Diesen Film hier möchte ich einfach nur auf sein Poster kacken. Das ist, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen. Also, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wieso der sich gar nicht mal so schlecht etabliert hat und irgendwie ziemlich viele Leute den gesehen haben. Aus meiner Bubble Gott sei Dank nicht so viele.
Okay.
Aber trotzdem, ich wünsche mir, dass bei diesem Film, bei Letterboxd, bei Watched, null Personen steht. Mhm. Weil das wäre exakt die Zahl an Menschen, denen ich diesen Film empfehlen würde. Ich würde nicht mal meinen schlimmsten Feinden empfehlen, 86 Minuten für diesen Film zu opfern.
Ja, das ist, ich meine, es war halt 2 Jahre, glaube ich, nach Krieg der Welten, wo Asylum mitgestartet ist. Wahrscheinlich haben die dann ihre Marketing- und Vertriebsprozesse so perfektioniert, dass die hier mit dem Ding natürlich voll auf Transformers dann rumreiten konnten und den früh genug in die, also hier erinnere ich mich halt wirklich an die Dinger auf dem Krabbeltisch im Mediamarkt, ja. Boah, ich habe mir dann ja, wir machen ja auch Teaser-Videos für diese Episoden. Und ich hatte mir dann einfach auch die Blu-ray hier zu diesem Film, obwohl ich die noch nicht gesehen hatte, für 1 Euro plus Versandkosten bei eBay. In Summe kam ich auf 2,80 Euro gekauft. War das noch
2,80 Euro zu viel.
Definitiv. Also ich will eigentlich auch, also mal gucken, ob ich das noch schaffe, die Asylum auf Schmerzensgeld verklagen, damit ich das auch wieder zurückbekomme, was mir hier an Lebenszeit und eben an Kosten 2,80 Euro geraubt wurde. Das ist einfach eine Unverschämtheit.
Ist es wohl für ein Teaser-Video cool, wenn du auf die Blu-ray draufpinkelst?
Ich hab's noch nicht gemacht.
Oder sie anzündest? Ich weiß es nicht.
Wir machen einfach eine jugendfreie Version und dann, ja.
Ja. Man kann auch kurz erwähnen, dieser Film wurde an den Sets von Serenity und Firefly gedreht, zumindest in Teilen. Sieht man keine Sekunde. Das sieht aus wie irgendeine beschissene Lagerhalle oder irgendein alter Bunker, den irgendwer dagelassen hat. Es ist grausam. Wie gesagt, die Darsteller sehen aus wie aus Amateurpornos. Alle, wie sie da sind. Die Kostüme sehen auch genauso aus. Also hätten die jetzt hier angefangen, sich gegenseitig in den Mund zu ficken, hätte es mich nicht gewundert. Sie haben auf jeden Fall 86 Minuten meine Augen.
Ich finde, damit tust du den
Pornodarstellern
Unrecht. Die, finde ich, leisten teilweise bessere schauspielerische Aktivitäten als hier bei diesem Rotz.
Ja, da gibt es wenigstens noch Action.
Und ich habe auch eher die Vermutung, dass das vielleicht ein Trivia-Effekt ist mit den Sets von Serenity und Firefly, der bewusst von einem der Produzenten dieses Films reingestreut wurde, damit man auch mit so einem großen Namen irgendwie eine Querverbindung herstellen kann.
Ja, ist nicht ausgeschlossen. Was aber tatsächlich belegt ist, ist, dass es 2009 einen zweiten Teil gab, der ein Prequel ist, Fall of Man, und 2023 dann noch ein Sequel mit Mech Beasts. Ich würde mir für kein Geld der Welt diese beiden Filme angucken.
Ja, auf jeden Fall.
So viel Geld könnt ihr bei Patreon gar nicht überweisen, ja, vielleicht doch, aber.
Komm, mach mal. Ich sag, für 1 Million Euro würde ich mir einen der beiden Filme noch reinziehen.
Ja, ich würde es für ein neues Mikro machen. Ich bin die billige Hupe von uns beiden.
Ich bin die Deluxe-Variante dann. Okay, aber bei Mech Beasts, ja, sieht man ja von dem Blu-ray-Cover auch oder Filmcover sofort. Also.
Ja, das ist wirklich frech. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass dieser Haufen Abfall 250.000 US-Dollar gekostet haben soll,
das ist doch Geldwäsche. Ich glaube, The Asylum ist doch ein Geldwäscheladen, oder? Kann mir doch keiner erzählen, dass dieser Rotzfilm, sondern 2.500 Dollar vielleicht, ja, aber doch nie im Leben.
Ja, das, also ich, keine Ahnung. Also entweder hatten die verdammt geiles Catering, Koks oder Nutten, ich weiß es nicht. Aber irgendwas davon müssen die haben.
Das muss es gewesen sein. Die Psychiaterkosten auch sind im Filmbudget gleich mit abgedeckt, für alle Beteiligten.
Ich möchte hier keinem von den Menschen Unrecht tun, die hier mitspielen. Vielleicht haben die danach alle eine Therapie machen müssen oder wollten einfach nur ein bisschen Geld verdienen, ist ja auch okay, aber ich musste mir diesen Schmerz hier anschauen und es ist einfach nur die Hölle. Keiner von den Darstellenden ist hier irgendwie gut oder geschweige denn vertretbar. Die Dialoge lesen sich wie von einem Kind geschrieben. Selbst KI könnte das menschlicher schreiben als das, was hier gemacht wird.
Ja, ich würde auch viel lieber eine Geschichte von einem Kind erzählt bekommen, als mir von Erwachsenenhand so eine Scheiße nochmal reinziehen wollen.
Ja, definitiv. Also grausam. Ich möchte über den Film auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel erzählen, weil er hat's auch. Es ist einer, der hat es nicht verdient.
Ja.
Möchtest du noch irgendwas ergänzen dazu?
Bitte, guckt nicht diesen Film.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Ja, IMDb 1,7, Letterboxd 1,7, Dennis 0.
David 0.
Gott sei Dank.
Ja.
Das ist das Beste daran, an dieser Rezension. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug geflucht, damit die deabonnieren wollten, wieder dabei sind. So, jetzt kann ich mich wieder beruhigen, aber dieser Film ließ es einfach nicht anders zu.
Ja, kann ich voll nachvollziehen.
Hast du uns was weniger Verfluchenswertes
wirklich
mitgebracht?
Es war wirklich eine Selbstgeißelung, ja, dieser Film.
Ja.
Vielleicht etwas, ich weiß es nicht. Da bin ich auch wieder gespannt, wie du ihn fandest. Keine unbekannte Geschichte. Hans-Christian Andersen hat bekanntlicherweise Die kleine Meerjungfrau geschrieben. Genau, und zwar 1837 kam das Buch schon raus. Bekannte Geschichte. In dem Buch, ich habe es nie gelesen, aber ich hatte kurz recherchiert, wurde bewusst von Hans-Christian Andersen keine Namen für die Rollen, für die Figuren vergeben, ja, weshalb dann Disney bei seiner Adoption einfach aus der Meerjungfrau Ariel gemacht hat. Und hier aus dem Jahre 1992, also 3 Jahre nach dem berühmten und Oscar ausgezeichneten Film von Disney, kam dann von Golden Films und Good Times Entertainment dieses produzierte Machwerk raus. Die kleine Meerjungfrau im Deutschen, The Little Mermaid im Original von 1992 und ist hier auch eine Koproduktion. Ja. Neben den USA gibt es auch ein Produktionsstudio von den Philippinen und Japan. Und hier kommt dann auch vielleicht eine Facette zum Tragen, die mir zumindest den Einstieg ein bisschen vereinfacht hat, weil ich schon zwischendurch ganz gerne Animes gucke und dann gesehen habe, okay, hier gibt's stammt aus der Feder von japanischen Zeichnern. Regie hat hier nämlich geführt Masakazu Higuchi. Das ist, ja, kann man, der hat schon einiges an Credits auf IMDb. Das ist so ein typischer Animationsregisseur. Der hat sage und schreibe 78 Folgen eben auch von The Real Ghostbusters, der Ghostbusters-Anime-Serie, die ich als älteres Kind, vielleicht so um die 11, 12 Jahre, durchaus eine Menge abgewinnen konnte. Und hat aber eben auch, und da kommen wir kurz zu Golden Films zu sprechen, ziemlich viele weitere von diesen Fake-Sachen gemacht, die offensichtlich Disney-Sachen kopiert haben. Ja. Ich habe da nicht reingeschnuppert, aber irrerweise wurden in dem Jahr 1992 etliche von diesen Dingern rausgebracht, nämlich neben The Little Mermaid kam dann im selben Jahr auch Aladdin raus, Die Schöne und das Biest und Pinocchio. Und diese Tatsache hat mich einfach so krass auch an Dingo Pictures dann erinnert, als ich diese Filmografie gelesen habe. Inhaltlich vielleicht kurzes Fazit, gleicher Rotz, von der Zeichnung her dann doch ein bisschen schicker als Dingo Pictures. Also so ging es jedenfalls mir beim Gucken.
Ja, ein bisschen. Und ein bisschen besser synchronisiert, aber auch nicht viel, aber ein bisschen.
Ja, da, vielleicht in Teilen. Da komme ich aber auch gleich nochmal zum Delfin zu sprechen.
Ja.
Ich will die Co-Regie nicht unerwähnt lassen, wenn ich schon über den Regisseur spreche. Das ist nämlich Kinami Namba. Kannte ich jetzt nicht, hat aber genau den gleichen Fake-Scheiß gemacht wie dann Masakazu Higuchi. Wahrscheinlich war das einfach entweder treibende Kraft oder hauptsächlich beauftragt von Golden Films oder Good Times Entertainment. Genau, ich will noch den Drehbuchautor kurz erwähnen, nämlich ein Ami, Jack Olasker. Und klar, das Ganze basiert eben, wie erwähnt, auf dem Buch von Hans-Christian Andersen. Der hat aber auch nochmal ganz, ganz coole Sachen im Anime- oder Zeichentrickbereich geschrieben. Der hat nämlich 10 Folgen der bekannten Zeichentrickserie Mask von 1986 geschrieben. Oder auch den Super Mario Brothers Anime-Film von 1989. Den habe ich noch nicht geguckt, aber da ich Bock drauf, hat mich auch vor kurzem ein sehr guter Freund von mir drauf gestoßen. Ja, und dann ging es aber auch los mit auch wieder Fake-Scheiß, wie He-Man and the Battle for Primus, der überhaupt nichts mit He-Man, The Masters of the Universe zu tun hat, oder die neuen Abenteuer des He-Man, oder dann eben auch, ja, und da kam die Connection zustande, Aladdin, Schön und das Biest, Sindbad der Seefahrer, Däumelinchen, aber eben nicht diese bekannten Dreamworks oder Aladdin-Dinger, sondern wirklich Fake-Scheiße. Der König des Dschungels kam noch, es war dann eben, ja, Tarzan 94, die Abenteuer von Pocahontas 1994 und Heidi, nicht zu verwechseln mit der berühmten 60er-Jahre-Anime-Serie Heidi, auch kein Spin-off-Film dazu. Also viel, viel, anscheinend ließ sich da wirklich in den 90er-Jahren einfach Geld damit verdienen. Aber da komme ich nochmal ganz kurz auch an anderer Stelle zu. Ich habe nämlich dann doch wieder irgendwie ein Thema zu Dingo Pictures, was ich hier mitgebracht habe. Ja, ich, genau, doch, vielleicht, ich erwähne es einfach schon an dieser Stelle. Ich habe nämlich letztens meinen Bruder besucht, der raus aus Berlin gezogen ist. Der hatte sturmfreie Bude, übers Wochenende war das dann. Ich hatte ihm dann erzählt, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, dass er immer noch keine Folge von unserem Podcast hier gehört hat. Da war ich, ey, kein Ding. Wir haben ja letztens Dingo Pictures rausgebracht, haben mir kurz darüber was erzählt. Und ich hatte ja in der Episode erwähnt, ich erinnere mich noch sehr gut an die dubiosen Marktstände, gefühlt an jedem dritten U-Bahnhof in Berlin in den 90er oder Anfang der 90er Jahre, wo da diese Fake-Scheiße Dingo Pictures in Form von VHS-Kassetten feilgeboten wurden. Und er meinte sofort, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern, dass unsere Mutter tatsächlich nämlich drauf reingefallen ist, dann doch das eine Mal. Und die kam nämlich dann mal an mit einer VHS-Kassette zu Der König der Tiere. Und mein Bruder konnte sich noch daran erinnern, dass wir natürlich wussten, dass das irgendein Fake-Kram war und meinen, oh Mann, jetzt bist du auf so eine Scheiße reingefallen, Mutti, hast Geld umsonst ausgegeben, wir haben den auch nicht geguckt. Ja. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht hatte. Ja, also so viel nochmal vielleicht kurz Revue passieren lassen, was Dingo auch in meinem Leben dann doch ansatzweise versucht hatte. Anders sah es jetzt hier bei der Ariel die Meerjung, bei Little Mermaid aus. Da kannte ich nichts von, außer dass ich als kleiner Junge 1990 im Kino saß und Ariel die Meerjungfrau gesehen hatte. Das berühmte Disney-Original. Und mir den auch nochmal als Rewatch gegeben hatte, bevor ich The Little Mermaid geguckt habe. Dennis, du kennst wahrscheinlich Ariel, ne?
Und ja, den, ich kenne auch die Serie, die habe ich auch gerne geguckt als Kind. Also Ariel war irgendwie ein großes Thema eigentlich. Also gerade so die Disney-Filme aus der Zeit habe ich schon ziemlich häufig gesehen.
Ah, ja.
Und Ariel auch war natürlich nie der Favorite irgendwie, aber Mann, fuck, ist dieser Song catchy.
Ja,
und mehrere. Unten im Meer, wenn ich jetzt an Unten im Meer denke, der geht 3 Tage nicht mehr weg.
Ja, das stimmt. Ja, schon Oscar zu Recht. Ich weiß gar nicht, ob es der Song war oder ein anderer. Ich glaube, ja. Küssi doch war ja, auch Küssi doch bleibt bei mir halt wahnsinnig hängen.
Ja.
Okay, und hier merkt man halt den Unterschied. Ja, hier gibt es natürlich auch Musik, aber es wird nicht wirklich gesungen. Ja, hier wurde innerhalb von 49 Minuten dann doch schnell was hingerotzt, um die Geschichte von Hans Christian Andersen zu erzählen. Wie ich schon meinte, in seinem Buch haben die Figuren keinen Namen, weshalb hier Ariel Lina heißt. Die schwimmt am Anfang erstmal mit ihrem Delfinfreund Wink zusammen und ist auf dem Weg zu dem schönen Unterwasserschloss, weil auch hier ist natürlich ihr Vater der König. Also bekannte Geschichte, wird hier auch nicht groß anders erzählt, weil sie hat nämlich Geburtstag und soll gefeiert werden von ihren ganzen Schwestern. Und ja, sie will aber halt unbedingt die Überwasserwelt sehen, ja. Und natürlich gibt's dann hier auch Disney Original, ja, was ist Original? Ursula, die hier Cassandra heißt, die, man hat die noch gar nicht aufeinandertreffen sehen, aber die halt auch dann Lina, mit Lina einen Deal eingehen will und sie aber erstmal Hexenkessel rührend durch einen Wirbel, unter Wasserwirbel an die Wasseroberfläche befördert, zusammen mit ihrem bescheuerten Delfin-Freund Wink, der, und jetzt komme ich vielleicht kurz zu den Stimmen. Ja, man kann die schon vielleicht hören, aber ey, mit Ausnahme Wink, der geht mir sowas von auf den Sack, Alter. Der war so anstrengend von der Stimme her, wie der Sprecher sich verstellt hat. Boah, ich hätte mir den am liebsten irgendwie durch den Fernseher gekrallt und verprügelt. Also ich, ja, so viel zur Qualität der Sprecher hier.
Ja, es war schon, also der war wirklich ein absolutes Highlight. So der Rest war, und das ist was Tragisches irgendwie, der Rest war nicht so scheiße wie Deku, dass man immer lachen musste, aber auch nicht so gut, dass es gut war. Es war einfach so vorhanden. Ja. Der Einzige, der halt komisch, ganz komisch redet, ist halt der scheiß Delfin, aber der geht einem richtig auf den Sack damit.
Ja, total. Und du, also hast hier einen Co ja, von der Hauptfigur, der mal so gar nicht funktioniert, sondern einfach nur nervt, ja, auch wenn dann Lina sagt, hier, du Fisch, und er dann, I'm not a fish, I'm a dolphin, in seiner bescheuerten Stimme, boah, also ging mir total schon auf den Sack. Dann ansonsten storytechnisch muss ich auch gar nicht so viel zu erzählen, ja, an der Wasseroberfläche angekommen, sieht sie halt dann diesen bescheuerten Prinzen, der zufällig auch an demselben Tag Geburtstag hat und gefeiert werden soll, auf dem schönen großen Holzboot, und dann geht das Feuerwerk los und sie hat nur noch Augen für den Prinzen und will halt am liebsten Mensch sein. Ja, ihr kennt entweder die Geschichte oder bitte, bitte auch hier, zieht euch einfach lieber 10-mal, nee, viel häufiger, immer die Disney-Verfilmung rein, die auch von den Banausen besprochen wurde in Episode 223, als diesen Film hier. Ja. Yep. Würdest du noch was inhaltlich ergänzen wollen, Dennis?
Nee, passt. Also es ist prinzipiell, es ist ja dieselbe Geschichte, nur in beschissen.
Na. Ja, da haben wir auch die Werbeslogans, ja, die dienen natürlich den Marketingzwecken. Ja, an animated classic for children of all ages. Oder da frage ich mich echt, wie man so lügen kann. The version children love. Also bitte, wenn es unter den Zuhörenden Eltern gibt, die ihren Kindern mal dieses Ding gezeigt haben oder ihr selber in diesen Schrott mal in eurer Kindheit gesehen habt und das unterstützt, ja, dass der geliebt wird, dann meldet euch gerne. Ich will es einfach nur verstehen, weil mir kamen die 49 Minuten einfach auch wieder viel zu lange vor. Mich haben die Animationen halbwegs da durchgebracht, obwohl die im Vergleich zu vielen Anime-Produktionen auch scheiße aussehen. Aber ich kann dann dem doch ein bisschen mehr abgewinnen, etwas mehr abgewinnen als eben Transmorphers oder der Film, den du dann im Anschluss bringen wirst.
Ja, geht mir genauso.
Ja. Ich habe sonst nicht mehr
die Punkte raus.
Viel zum Film zu sagen. Gut, IMDb, frage ich mich, woher die 4,8 von 10 Punkten kommen. Immerhin haben die 315 Menschen gelockt. Ich habe also die Vermutung, auch bei, gibt kein Metascore, auch bei Letterboxd ist die Community bei 2,9 von 5 unterwegs. Ich habe einfach die Vermutung, ja, dass da der falsche Film ausgewählt wurde. Anders kann ich mir die Bewertung nicht erklären.
Ich glaube, das sind Leute, die haben vielleicht The Little Mermaid von IMDb auf Letterboxd importiert. Das geht ja auch. Ja. Und das wird falsch verknüpft. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja.
Also mit Sicherheit wollten die wahrscheinlich Punkte. Die positiven Punkte für diesen Film sollten mit Sicherheit auf das Konto von Ariel von Disney gehen und wurden hier fälschlicherweise hier gelockt. Anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Ich bin immer noch bei 1,5 Punkten gelandet, aber das war's dann auch schon.
Ja. Dann drück mal die Hupe.
Lustig,
denn
Alter.
Da bin ich auch gelandet.
Sehr schön.
Aus gleichen Gründen. Ja, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich nicht mehr so viel fluchen wollte. Aber jetzt kommt der nächste Streich von The Asylum und auch das hier wieder. Mann, bitte, ey, wenn ihr mir die Augen zerficken wollt, dann sagt mir doch vorher Bescheid, dann nehme ich sie raus, dann könnt ihr nur die Höhlen haben. Ich würde mir lieber ein Brenneisen auf meine blanken Hoden drücken lassen, als nochmal diesen Film zu gucken. Auch hier, ich lobe, das Beste an diesem Film ist eigentlich der Titel, weil der so abgrundtief dämlich ist. Das ist fast schon lustig. Der heißt Road Wars Doppelpunkt Max Fury. Naja, Mad Max Fury Road, vermute ich, könnte das sein. Ist von 2024, auch wieder von The Arch Asylum. Ja. Und auch hier haben wir einen Regisseur, Mark Atkins, der eine Koryphäe der Hai-Filme ist. Der hat nämlich Sand Sharks gemacht, Planet of the Sharks, Six-Headed Shark Attack und auch schon den Ei, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ja, ist aber auch scheißegal, den ersten Film davon, der Road Wars heißt, von 2015. Das ist dann wahrscheinlich der tatsächliche Fury Road.
Ja, genau. Also wie dämlich stellt man sich an bei der Titelvergabe, ja? Ich dachte nämlich auch, okay, das ist Mad Max Fury Road und habe dann auch erst nach dem Gucken gecheckt. Nee, beim Gucken hat man schon die Vermutung, weil eben, ja gut, wirst du ja gleich inhaltlich was zu sagen, ja, auch ein paar Hauptdarstellerinnen am Start
nicht
sind.
Viel.
Ja, aber sind halt Hauptdarstellerinnen und da hatte ich dann eher die Querverbindung. Ja, wobei, stimmt ja auch gar nicht, bei Fury Road macht ja auch der Frauentruppe. Naja, wie auch immer. Also schön dämlich. Assoziieren tut man, glaube ich, wirklich vorrangig Mad Max Fury Road, also den ersten der beiden neueren Mad Max-Filme.
Ja, ein brandneuer Film, wie könnte er aktueller nicht sein, ist von 2024. Und auch hier, Mark Atkins, auch das Drehbuch geschrieben. Warum soll man Erfolgskonzepte, die 2007 schon gegriffen haben, mal über den Haufen werfen? Lass doch einfach den Lümmel, der das hier regiert hat, ach nee, regiert gibt's ja nicht, der die Regie geführt hat, lass den Lümmel doch auch mal das Drehbuch schreiben. Warum denn auch nicht? Wenn es schon in eine Uhr geht, dann auch bitte richtig. Ich hätte auch hier gerne aufgeschrieben, was die Hauptdarstellerinnen sonst noch so gemacht haben. Da ist aber nahezu nichts.
Ich habe gerade bei Lindsay Mary Wilson Bullshit gelesen, aber es ist Bull Shark, der Film.
Ja, aber ich schätze, er ist Bullshit. Und sie hat ja natürlich auch noch den Shark Side of the Moon gemacht, wobei ich da den Titel schon wieder ganz lustig finde. Ja, die beiden Hauptdarstellerinnen, die hier das Schwesternpaar spielen, sind vermutlich Inderinnen. Chutney Shah und Preet Kaur. Keine Ahnung, die haben beide 5 oder 6 Credits, nichts, was man kennt, nichts, was man kennen möchte, wenn man die Cover sieht. Aber wir haben hier einen kleinen Lichtblick und mein Gott, tut mir das weh, dass der hier mitspielt. Und das ist nicht mal der einzige Scheiß-Asylum-Film, in dem der Mann mitgemacht hat. Die Rede ist von Vernon Wells und der hat ja zum Beispiel schon in Mad Max 2, war es glaube ich, ja, Mad Max 2 mitgespielt. Und in Commando, da kennen wir ihn natürlich als großartigen Antagonist. Oder auch in Weird Science, also Lisa. Auf Deutsch, so das, ja, den kennt man und der tut mir richtig leid. Mann, das ist ein Held für mich als Bennett in Commando.
Ja.
Jetzt sehe ich ihn hier in diesem Film.
Naja, Mann, bei Die Reise ins Ich hat er noch mitgemacht. Ja, den mochte ich ja auch als Kind und Jugendlicher sehr, den Film von Steven Spielberg.
Auch eine geile Rolle da. Auch sehr schön. Ja, ich komme mal zu der Handlung in ganz großen Gänsefüßchen, denn da, wo ich mach's mal kurz. Bei Mad Max ist nicht viel Handlung vorhanden bei Fury Road. Man fährt von A nach B, aber es passiert geile Action. So, hier fährt man eigentlich auch von A nach B, aus irgendeinem Grund, aber man hat halt kein Geld für geile Action. Also hat man geile Langeweile. Ja, Vernon Wells rettet hier ein wenig was, aber auch nur dadurch, dass man weiß, wer er ist. Hätte er nicht diese Filme gemacht, die er gemacht hätte, wäre das genauso eine Scheiße wie der Rest. Aber für mich zieht der es ein bisschen raus. Naja, also um es kurz zu machen, wir haben hier eine postapokalyptische Welt, so ein Wasteland, wie wir es aus Mad Max kennen. Wir haben hier zwei Schwestern, die in einer Festung oder die aus einer Festung raus müssen, weil sie für ihre verwundete Mutter irgendwelche scheiß Medikamente und so einen Müll holen wollen. Und haben dann begrenzte Munition und reisen mit irgendwelchen komischen, aufgemotzten Karren dann da durch die Wüste, begegnen diversen bösen Räubern, finsteren Gestalten und müssen in einen fernentlegenen Außenposten, um diesen Müll da zu holen, den sie brauchen. Und natürlich ist Vernon Wells, ist Shane, ist so irgendwie der Antagonist hier. Manchmal ja, manchmal auch nicht, hatte ich so das Gefühl. Also zwischendurch kam er mir auch irgendwie mal wieder ganz lieb vor. Ja, das Moped hier geht 83 Minuten, also genauso eine unerträgliche Laufzeit wie Transmorphos. Du guckst diesen Film und hast in der Mitte des Films eigentlich schon vergessen, worum es hier geht. weil es wirklich so belangloses Geseier um nichts ist, weil es eigentlich genau wie bei Mad Max keine große Handlung gibt, aber trotzdem wird hier einfach rumgelabert, rumgelaufen, rumgesessen, rumgestanden, rumgefahren vor allen Dingen auch. Und würde man mich jetzt fragen, ob ich im Detail mal erzählen kann, worum es hier geht? Das ist 1,5 Wochen her. Nein. Die fahren von A nach B, um irgendwelche Medikamente zu holen und müssen gegen Vernon Wells antreten.
So, ja, genau. Punkt. Das ist die Handlung.
Der Rest ist weg. Mhm. Also der bleibt auch nicht hängen. Du hättest mich auch 5 Minuten nach dem Film fragen, könnte ich jetzt trotzdem nicht gewusst. Weil es einfach nur bla 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 ist, wo es im Kern um gar
viel
nichts
schlimmer.
Geht.
Ist viel schlimmer, finde ich. Es kann ja Filme geben, die eine übersichtliche Handlung haben, wo es dann scheißegal ist, dass die übersichtlich ist. Ja, wie bei Mad Max Fury Road, der einfach von dieser unfassbar geilen Action lebt, die unfassbar geil geschnitten ist. Und hier hast du gleich von Anfang an einfach aufgrund dessen, dass nichts Filme Spaß macht, hast du gar keinen Bock, irgendwas zu folgen. Ja, deswegen, also mir ging es auch so, ich kann mich gar nicht mehr an irgendwas erinnern. Nee, der Film hat mir so viel Hass bereitet, dass ich eigentlich, wahrscheinlich gingen alle Worte der Dialoge hier in den einen Gehörgang raus, wurden direkt von meinem Gehirn absorbiert, damit möglichst nichts hängen bleibt, um dann wieder durchs andere Ort zu verschwinden. Das ist, glaube ich, viel mehr dann das, wie es bei uns funktioniert hatte. Das war ein Schutzmechanismus, der hier anscheinend angesprungen ist in unserem Körper. Also will einfach nur sagen, ich glaube nicht, man hat irgendwas vergessen, sondern wir haben es erst gar nicht wahrgenommen, weil es einfach so ultra scheiße ist.
Ja, und es ist ja auch irgendwie de facto nichts da, was man sich merken müsste, weil du kriegst Dialoge, die dir eine Handlung erklären und beschreiben sollen, die es de facto fast nicht gibt. Mhm. Also prinzipiell werden hier Wörter benutzt für einfach nur, damit sie benutzt werden, nicht weil sie Relevanz hätten.
Einfach, um wieder einen Film am Ende zu haben in einer bestimmten Laufzeit. Da wird gelabert und gelabert und gelabert und gelabert. Und ey, ich bin ja ein Freund von Filmen, die in der Wüste spielen. Da kann echt richtig gutes Zeug bei rumkommen, ja, obwohl es erstmal trostlos ist. Oder vielleicht gerade deshalb, weil es eben so trostlos, weil es ein trostloses Setting ist. Aber hier ist halt alles trostlos und boah. Auch hier wieder, Anzeige ist raus, Schmerzensgeld für Classic Dave. Ihr werdet noch von mir hören, Asylum. Ja? Ihr kommt mir hier nicht für Umme bei weg.
Ja, also ich muss, glaube ich, auch Crowdfunding starten, um das Augenlasern zu bezahlen. und zwar damit man sie rauslasert. Weil, Alter, das tat so weh.
Ich hatte ja sogar noch halbwegs Bock darauf. Als du, ich glaube, das war der erste Film, den wir hier auf die Agenda gebracht hatten, also den du dann irgendwie vom Titel her wahrscheinlich gesehen hattest, auf die Agenda gebracht hast. Ich hatte vom Titel her und dann mit The Asylum, weil ich dann von dir auch mitbekommen habe, okay, die haben Transformers gemacht, ohne ihn geguckt zu haben, aber eben dann auch Sharknado und so weiter. Ich hatte ja durchaus Bock darauf. Und Freude hielt dann vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten maximal an und hat mir dann auch, ja, wie ich eingangs schon meinte, so manch anderen hier auch dann nachhaltig vermiest.
Ja, und ich kannte ja auch Sharknado, ich glaube, so, weiß gar nicht, wie viele Teile davon und ein paar andere von diesen Shark vs. irgendwas Filmen und ja, die sind auch alle richtig scheiße. Sharknado nehme ich jetzt mal raus, aber viele von diesen Dingern spielen halt in einem U-Boot, wo auch nur geseiert wird. Aber zwischendurch sind da halt wenigstens mal ein paar alberne Sachen drin. Und also Transmorphos ist für mich der Bodensatz der Scheiße, aber Road Wars ist davon auch gar nicht so weit entfernt. Ich halte ihm 2 Sachen zugute. Vernon Wells, auch wenn er nicht gut ist in diesem Film, aber er ist da und den hat Transmorphos zum Beispiel nicht. Und ich finde, dass die beiden Hauptdarstellerinnen zumindest in den Szenen, wo sie kämpfen, sich nicht ganz so beschissen kacke anstellen wie die in Transmorphos. Also sie versuchen wenigstens, ich glaube, hier gibt es da und hier und da mal einen Punch und einen Kick, das sieht halbwegs okay aus. Das war's. Ansonsten ist das 83 Minuten pure Selbstgeißelung, wofür ich ja manchmal zu haben bin, aber in diesem geballten Ding mit Transmorphos und der kleinen scheiß Meerjungfrau ist das hier einfach nur ein weiterer Schmerz in meinem Gehirn, den ich bitte schnell verdrängen möchte.
Ich höre da einen halben oder sogar einen ganzen Punkt bei dir raus. Da bin ich ja mal gespannt. Weil viele Punkte gibt es jetzt im Film, glaube ich, auch nicht, ne?
Nee, IMDb gibt es 2,0. Es gibt keinen Metascore, es gibt keine Letterboxd-Bewertung, weil es nur 160 Leute das Ganze gesehen haben. Und ich hoffe, dabei bleibt es auch. Ja, du hast es gut antizipiert. Von mir gibt es einen halben Punkt immerhin noch.
Okay, leider kann ich da nicht das Achtungssignal unserer Einigkeit drücken. Ich verstehe, wenn du da ein paar positive Aspekte rausziehst. Ich setze den halt insgesamt ins Verhältnis zu, ja. Also der Film gehört halt verboten, ja, über den sollte auch nicht weiter gesprochen werden. Deswegen auch hier, wie bei Transformers, am besten wäre der gar nicht erst entstanden. 0 Punkte von mir dafür.
Wo ist die BPJM, wenn man sie mal braucht? Ja,
genau, eigentlich müssen wir gesetzliche Kriterien auf den Weg bringen, damit so eine Scheiße ist gar nicht. Ja, da sind wir wieder bei Zensurgeschichte. Egal, also eigentlich glaubt uns einfach.
Glaubt uns, guckt das nicht. Und eigentlich gehört dieser Scheiß wirklich verklagt. Und es ist echt schade, dass das nicht funktioniert. Ja. Aber hier haben wir eine gute Überleitung, denn unsere Top 3 heute sind, welche drei Mockbuster müssten eigentlich verklagt werden? Ja. Ich musste das nochmal umschreiben, nachdem ich das Copyright-Recht gelesen hatte, was Larry Zerner genannt hatte, habe ich dann nochmal Filme genommen, wo es zumindest mehr als einen Eintrag gibt. Mhm.
Ja, ich dachte auch, dann nachgucken von Transmorphers, wahrscheinlich gehören eigentlich alle Filme von The Asylum, die irgendwas kopieren, die sogenannten Tie-Ins, eigentlich gehören sie alle verklagt.
Ja. Achso, wer das übrigens eben nicht ganz verstanden hatte, Tie-Ins bedeutet sowas wie die Anknüpfenden. Also das knüpft an die geile Hauptgeschichte des Blockbusters an, das ist etwas, was daran so angelehnt ist.
Ja, scheiße, habe ich schon gleich den Sprachgebrauch, den The Asylum etablieren will, übernommen. Fuck, Alter. Diese Mockbuster-Scheiße von Asylum gehört alles verklagt.
Ja. Kurzer Aufruf, bevor wir in die Top 3 gehen. Wenn einer einen The Asylum-Film kennt, von dem er der Meinung ist, dass der wirklich anders ist und gut ist, außer Sharknado, das möchte ich wissen.
Ja.
Ich wäre bereit, den zu gucken. Wenn der genau so eine grundfickend kotzdebile Scheiße ist wie die beiden Filme hier, dann haue ich euch persönlich auf die Fresse. So, ich starte mal mit meinem Platz 3.
Wie bist denn du vorgegangen für deine Top 3? Das würde mich jetzt noch interessieren.
Ich bin auf www.theasylum.com gegangen und habe mir deren Poster angeguckt.
Okay, cool. Sehr schön.
Ja. Also man kann ja nach der Handlung nicht gehen, deswegen bin ich da mal nach Posterschriftart und Dreistigkeit des Klauversuchs gegangen. Und da ist bei mir auf Platz 3 ein Film, der heißt Alien Predator. Ja, hier hat man es gleich geschafft, zwei Franchises ins Gesicht zu ficken, deswegen habe ich den mal genommen.
Okay, ja. Ist cool, weil ich bin so ähnlich vorgegangen. Ich habe nämlich einfach auf einer deutschsprachigen Website, die sich auf Blu-ray und 4K-Veröffentlichungen spezialisiert haben und eine große Datenbank mit den Titeln haben, habe ich angeklickt und bin da auf The Asylum gegangen und war dann auch überrascht, wie viel von ihrer verfickten Scheiße es überhaupt in den deutschen Vertrieb geschafft haben und auch wirklich mit einer deutschen Synchro vorhanden sind. Also die haben hier anscheinend auch ihre Arme sogar in Deutschland ausgebreitet und verkaufen. Ja gut, dass man im Mediamarkt mal zwangsweise über den Film auf dem Krabbeltisch, auch der ist eigentlich viel zu hochwertig für diese Rotze, ja, dass man darüber stolpert, ist bekannt. So bin ich eben auch vorgegangen. Ich habe mir einfach alle Cover von Asylum-Filmen angeguckt, die in Deutschland auf Blu-ray und dann eben ja in Deutschland erschienen sind. Und da hat es dann bei mir 2022 kam Bullet Train raus, den ich sehr mochte mit Brad Pitt, den ich auch im Kino gesehen hatte. Und finde es einfach eine Frechheit, wie Asylum dann auch bei dem Cover ja so darauf rumreitet und natürlich einen Schnellzug abbildet. Nicht dann mit den Schauspielern, aber einfach Schnellzug und den Film auch einfach nur Bullet Train Down nennt.
Oh, wegen Black Hawk Down?
Ja, wahrscheinlich. Gott. Ja, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich kurz mal reingeskippt. Tat es dann sofort weh, dass Tom Sizemore sich anscheinend für diese Scheiße hierher gegeben hat. Also auch das ein weiterer Fakt, warum dieser Rotz verklagt gehört.
Ja, das ist wohl wahr. Da haben sich einige Leute, da habe ich gleich auch noch einen für hergegeben. Ja, bei mir auf Platz 2 ist einer von heute, nämlich Transmorphos. auch da, auch die Nachfolgeteile, das gehört alles wegverklagt, die Cover und so, das ist so ähnlich grauenhaft.
Mhm. Ja, bei mir ist es halt wirklich so ein persönliches Ding jetzt geworden und ich musste halt nochmal zurückkehren zu Dingo nach der Geschichte, die mein Bruder dann eben mit angeschleppt hatte. Dass unsere Mutter, wirklich, die hatte nicht viel Geld damals und dann ihr weniges Geld, um uns eine Freude zu machen, für Der König der Tiere ausgegeben hatte als VHS-Kassette, die muss ich einfach aus familiären Gründen in meine Top 3 holen und ist hier bei mir auf Platz 2 an Mockbustern, die verklagt gehören. Also, ich will, dass zumindest meine Mutter wieder die nahbaren Anschaffungskosten rausbekommt.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lobenswert. Ja, ich habe auf Platz 1 was ganz, ganz, ganz Faszinierendes. Da muss man bei The Asylum gucken, weil das Cover bei Letterboxd ist nicht repräsentativ. Der Film heißt Top Gunner. Ist mit Eric Roberts.
Alter.
Also Gott behüte, dass Eric Roberts der Maverick-Pilot ist, weil keiner lässt 1000 Jahre alten Menschen bitte in einen Kampfjet. Aber ey, der heißt, die haben einfach nur 3 Buchstaben an den Originaltitel drangehängt. Mhm. Von diesem überflüssigen Film gibt es auch noch 2 Sequels. Der zweite Teil heißt Danger Zone. Also auch da frech, weil Danger Zone ist nun mal der Top Gun Song.
Absolut.
Und der dritte heißt America vs. Russia und ist vorletztes Jahr erschienen. Finde ich fast sogar ein bisschen prekär, so einen Film rauszubringen in der Zeit. Naja.
Ist wahrscheinlich Donald Trumps Lieblingsfilm im Moment.
Möglich wäre es, ja. Und auch da das Cover, was da zu sehen ist mit dem Pilotenhelm und den Stripes und so, es ist strafbar kopiert und furchtbar.
Mhm. Ja, für mich einer der Weihnachtsfilme, die ich jedes Jahr gucke oder fast jedes Jahr gucke. Und ich glaube, es ist auch für mich der meistgesehenste Film in meiner Filmografie, ist Home Alone, auf Deutsch Kevin allein zu Hause, aus dem Jahre 1990, glaube ich. Und hier beim Cover durchscrollen bin ich halt darauf gestoßen, dass es Alone for Christmas 2013 gab, der im deutschen Verleih Bone allein zu Hause einfach auch heißt, um da nochmal mehr auch den deutschen Übersetzungstitel Kevin allein zu Hause aufzugreifen. Man sieht da auf dem Cover im Hintergrund 2 Räuber mit Skimaske, im Vordergrund einen bescheuerten Hund, weil Bone ist eben ein Hund. Und oh, Hunde spielen hier auch in dem Film eine Rolle, sprechende Hunde dann auch sogar. Man sieht dann auf dem Cover auch sogar noch 2 kleine rote Häuser, die so das Home Alone-Symbol, ja, des bekannten Klassikers aufgreifen, aber eigentlich auf dem Cover dann noch eine Hundehütte sind. Ist vielleicht dann ganz nett und witzig, aber dann ist das Cover auf jeden Fall ein bisschen witziger als der Film, weil auch hier habe ich mich geknechtet und mir nicht den ganzen Film, aber Teile davon angeguckt. Auch hier wurde jemand verbraten, den wir vielleicht aus unserer Kindheit oder Jugend kennen, Kevin Sorbo. Der hat in Serien wie Andromeda mitgespielt oder noch viel bekannter Hercules aus Sina, der Serie. Ich will hier unbedingt, den kann ich vorher nicht, Justin Hoffmeister auch erwähnen. Ey, der sieht original aus, wie man sich damals vielleicht Macaulay Culkin als junger Erwachsener vorgestellt hat. Ja, die haben heute vielleicht nicht die Wahnsinnsähnlichkeit bei dem Erwachsenenalter, aber das ist sofort ersichtlich, wie der optisch hier reinspielen soll. Alter Schwede, auf dem Cover sind jetzt 2 Einbrecher abgebildet. Dumm nur, dass es im Film 3 sind. Und ey, der Film insgesamt, das ist, Mann, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht zu viel Worte darüber verlieren, aber da werden Witze angedeutet, Jokes angedeutet und dann werden die nicht mal richtig zu Ende erzählt. Also, da wird viel zu lange die Kamera dann drauf gehalten und dann kommt erst der Joke. Er ist schon vollkommen das Pulver so verschossen. Boah, das tut richtig weh. Also hier, ach ja, genau, der Hund, der Haupthund in dem Film heißt auch Columbus, ja, anscheinend eine Referenz zu Chris Columbus, dem Regisseur des berühmten Films. Bitte, lasst mich nicht die einzige Person sein, die The Asylum auf Schmerzensgeld verklagen möchte. Wir können da gerne eine Sammelklage in den USA einreichen. Ich schalte mal bald so eine Website dafür. Meldet euch bei Interesse.
Ja, sehr gerne. Ich bin dabei. Ich unterschreibe als erstes. Ja, damit sind wir, was Mockbuster angeht, glaube ich, ein für alle Mal durch. Wie gesagt, Italien, Türkei würde ich mir noch antun, weil ich weiß, dass da manche Dinge, finde ich da charmant. Gerade in Italien wurden sehr, sehr charmante Rip-Offs gemacht, die Spaß bereiten. Die ich davon gesehen habe, waren zumindest unterhaltsam und mit ein paar Atzen, mit ein paar Bier auch in Ordnung. Das würde ich noch einräumen, das zu machen. Aber The Asylum kann sich Lifetime ficken gehen. Das tue ich mir nicht mehr an. Mhm. Außer jemand hat hier, wie gesagt, eine ganz krasse Ausnahme, wo er sagt, das ist der Knaller.
Ansonsten oder zahlt ihr ein Mikro. Das war ja auch nochmal der Deal.
Genau.
Ja.
Ansonsten mache ich einen Riesenbogen darum. Das kann ich mir nicht antun.
Ja. Bei mir ist es ein bisschen teurer, 1 Million Euro. Und dann ziehe ich mir nochmal so einen Streifen vielleicht rein.
Ja.
Punkt.
Das könnt ihr doch mal locker machen für Dave.
Startet einfach so ein Crowdfunding-Projekt. Da ist ja auch viel Mist teilweise entstanden bei solchen Dingern.
Zumindest kann ich jetzt sagen, ich habe mal Ratatouille gesehen. Das ist das einzig Positive, was ich hier sagen, hervorbringen würde. Und man weiß jetzt, worüber man redet im Groben. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Während dieser Aufnahme haben wir natürlich noch nicht den Teasertext veröffentlicht. Ich glaube, du schreibst ja im Moment noch sowas darüber, wie vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Schatz zu entdecken, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wollen wir wirklich die Lesenden so in die Irre führen? Weil so richtige Schätze gibt es nicht. Okay. Ihr Opfer, wenn ihr hier reingekommen seid und ihr habt hier irgendwelche Schätze erwartet, die gab es nicht.
Reingefallen? Ja, vielleicht erwarten die dann so, ach krass, vielleicht ist ja Road Wars dann der Schatz, von dem gesprochen wurde.
Genau.
Nö, Mann.
Quälen sich durch die ganze Folge mit dem Schrott, den wir hier geguckt und besprochen haben. Mann, Mann, Mann. Ja,
habe ich Schatz gesagt? Ich meinte Scheiß.
Ja, es tut mir leid, Dennis. Ich muss leider zu Potte kommen und losdüsen.
Ja, wir haben ja auch eigentlich alles zu dem Thema jetzt gesagt und haben hier mal wieder eine kurze Episode. Ihr habt ja mit der Folge, die davor rauskam, mit Hermann, glaube ich, auch genug Stoff gesammelt. Und wir können schon mal anteasen, dass die nächsten Folgen nicht minder umfangreich werden als diese und viel Recherche bedurften. Deshalb haben wir hier mal eine kleine Snack-Episode zu einem Thema, wo es aber auch echt nicht mehr zu sagen gibt. Mhm. Wer da Bock hat, sich selber so doll in die Fresse zu schlagen, der kann sich hier gerne was angucken, aber bitte folgt unserem Rat.
Ach, ich glaube nicht. Daher leitet sich der Begriff Mockbuster ab, von Masochismus. Ganz klar.
Ja. Masochismus und Fuck. Das ist die Grundlage. Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus.
Mhm.
Bis zum nächsten Mal mit hoffentlich besseren Filmen.
Ja, also noch ist es auch so, dass es mir viel Spaß macht, mit dir zusammen aufzunehmen, Dennis. Ja, ansonsten hätte mir die Folge echt leider nicht viel gegeben, inhaltlich.
Nee, ich glaube, der Anfang ist ganz interessant, die Filme sind zum Kotzen und dass wir darüber vollständig ausflippen, ist, glaube ich, auch wahrscheinlich das Hören mehr wert, als zuzuhören, worum es in den Filmen geht.
Ja. Ich hoffe, da haben wir wenigstens euch Unterhaltungswerte geliefert. Also ich kann euch garantieren, wir mit unserer Episode hier liefern euch definitiv mehr Werte als die Filme.
Genau.
In dem Sinne.
Heute war ich auch mal wieder Rated A, nächstes Mal wieder PG-13.
Sehr schön.
In dem Sinne, macht es gut. Habt einen schönen Abend.
Ciao.
Adios.